Wir melden uns zurück. Lotta und Schorsch sind endlich wieder am Start. Nach einer langen Podcast-Pause bringen wir jetzt, wie versprochen, den Rennbericht zum Ironman 70.3 in Duisburg, wo Schorsch gestern fleißig war. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast. Hier sind Lotta und Schorsch, deine Coaches und Experten, wenn es um die Leistungssteigerung im Triathlon geht. Sie zeigen dir, worauf es ankommt, damit du deine Ziele mit minimalem Aufwand und maximalem Erfolg erreichst. Bist du bereit, alles zu geben?
So, Schorsch, wir hatten ja jetzt etwas länger Urlaub. Hast du dich denn in der Zeit gut auf dein Rennen vorbereiten können?
Natürlich. Ich habe in unserer Contentpause, also wir haben 4 Wochen keinen Podcast gemacht und 2 Wochen keine Videos, was wirklich bedeutet, dass wir sehr viel mehr freie Zeit haben als sonst. Also wir haben mal freie Zeit. Habe ich natürlich eigentlich nur für das Rennen investiert. Ich habe mich nur noch mehr vorbereitet und nichts anderes gemacht.
Also 24/7 auf dem Rollentrainer gesessen oder was?
Gut, fast. Also vielleicht muss man es ein bisschen genauer sagen. Eigentlich haben wir alle Ausflüge oder ein paar Ausflüge gemacht, die wir schon seit langer Zeit geplant haben, weil wir zum Beispiel, wir haben eine Radstrecke am Neckar und da gibt es so geile Weinberge. Und ich habe so oft gesagt, Mensch Lotta, da müssen wir mal hin und guck mal, da oben ist ein Schloss und schau mal hier, wenn wir mal frei haben und Zeit haben, dann fahren wir mal mit dem Auto dahin und gucken uns einfach nur die Weinberge an. Und das haben wir halt zum Beispiel gemacht. So.
Also doch kein Training für die Beine.
Ja, vielleicht habe ich dann doch nicht ganz so viel. Also es war jetzt kein Trainingslager für den 70.3 in Duisburg.
Hätte wahrscheinlich zwei Wochen vorher auch nicht mehr viel angeschlagen. Also
ja, ich wollte gerade sagen,
war
aber auch nicht unbedingt nötig. Es war einfach mal gut für den Kopf, für die Seele, wie man ja so schön sagt. Es war einfach mal wirklich gut für uns, eine gewisse Zeit nicht ständig irgendwas fertig machen zu müssen, weil wir natürlich schon auch ja so ein bisschen das Problem haben, dass Hans-Peter und Annemarie einfach nie unsere Arbeit übernehmen, wenn wir im Urlaub sind, weil irgendwie sind die bei uns nicht angestellt und bezahlt werden die von uns auch nicht und dann machen die auch nichts für uns. So,
ja, also, so eine Schweinerei, ey.
Also ist immer so, wenn wir nichts machen, dann macht niemand was. So.
Aber wir haben ja natürlich nicht nur Urlaub gemacht.
Das ist so der Punkt und deswegen war es wirklich einmal an der Zeit, so eine Sommerpause im Podcast zu machen und dann auch mal wirklich 2 Wochen so gut wie nichts zu machen. Natürlich versorgen wir unsere Coaches weiter mit Trainingsplänen, mit Rat und Tat, mit Tipps und Tricks, je nachdem, ob Wettkämpfe anstehen oder ob es halt nur Trainingswochen sind. Und natürlich haben wir auch unser Racing-Team weiter betreut, das ist ganz klar. Also unsere Coaches sind im Racing-Team, womit man dann eigentlich sagen kann, das Racing-Team hat immer einen wichtigen Platz in unserem Leben.
Ja, ganz
und,
genau.
Da haben wir natürlich einfach weiter betreut und auch ein bisschen Content geschaffen, glaube ich, für die in den 2 Wochen.
Ja, es gab 2 Webinare, tatsächlich nicht in 2 Wochen, sondern innerhalb von einem Monat, wo wir keine YouTube-Videos auch gemacht haben. Und wir haben natürlich auch weiterhin zum Beispiel monatliche Meetings mit unseren Coaches, wo wir im 1-zu-1-Gespräch zum Beispiel klären, was gerade so läuft, was man verbessern kann und so weiter. Das läuft natürlich trotzdem. Also das Coaching-Business ist immer Teil unseres Lebens, auch wenn wir mal keinen Content produzieren.
Ja, wir waren ja auch, vielleicht weiß es der eine oder die andere von euch, beim Allgäu-Triathlon vor Ort und haben da auch Coaches von uns getroffen und die, nicht nur die, aber ganz besonders die, beim im Rennen angefeuert und das ist natürlich dann schon so ein Thema und hat auch riesig Spaß gemacht. Also Allgäu war echt toll, auch für uns als Supporter.
Ja, das ist eigentlich immer ein Highlight. Also wir haben das in den letzten Jahren eigentlich lieben gelernt, an der Strecke zu stehen, mal selber nicht zu starten, sondern einfach nur mit guter Mucke und ein paar Dance-Moves den Leuten einzuheizen. Im Allgäu war es ja tatsächlich gar nicht so warm. Dementsprechend war es vielleicht auch nötig, etwas Stimmung zu haben. Und da bei den vielen Hügeln hoch und runter, da kann einem schon mal die Puste ausgehen. Dementsprechend haben wir versucht, ein bisschen Energie zu übertragen. Ich hoffe, das ist uns gelungen. War auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wir haben auch mit einigen von euch ja dann noch vor Ort gesprochen und uns ausgetauscht. Das war wirklich mal wieder ein Highlight.
Ja, genau, war es auf jeden Fall. Und natürlich war Training auch in dieser Zeit angesagt. Ich habe jetzt mit Duisburg meine Triathlon-Saison gerettet, denn es war der einzige Triathlon, den ich dieses Jahr gemacht habe. Also vielleicht machen wir auch nochmal einen Rückblick 2025. Da lief vieles nicht ganz so, wie es sollte. Deswegen war das mit den Wettkämpfen dieses Jahr ja alles nicht so einfach. Und war das in der Vorbereitung natürlich mir schon wichtig, da ein gutes Rennen abzuliefern. Und auf der anderen Seite, wollte ich natürlich mit dem Training dann schon auch da alles für tun, dass es eben möglichst gut wird. Und habe den Urlaub da auch ein bisschen genutzt. Auch andersrum, denn die Erholung war halt einfach auch gut. Und da habe ich jetzt in Duisburg echt sehr gute Erfahrungen gemacht, weil in den meisten Rennen, bei den meisten Rennen ist ja dann doch immer irgendwie so eine Social-Media-Begleitung dabei. Wir haben ja teilweise auch Rennvideos gemacht. Es gab jetzt das letzte große von Lotta beim Ostseeman. Und das ist schon immer noch mal eine zusätzliche Belastung, wenn man jetzt nicht ein Kamerateam hat oder sagen wir mal ein Social Media Team, die das irgendwie zu zweit oder zu dritt managen. Das mag bei anderen so sein, bei uns gibt es halt nur uns beide und so ein Rennvideo machen wir beide. Und da ist niemand im Hintergrund, der irgendwas schneidet, irgendwas filmt, irgendwas macht, sondern das sind nur wir. 100%. Und ist das halt schon immer ein zusätzlicher Aufwand oder halt auch zusätzlich Stress für die Person, die startet, weil es doch immer irgendwie was zu tun gibt oder noch was bei Social Media gemacht werden muss oder. Und das haben wir jetzt, das habe ich jetzt, das hat mir den Luxus eben auch über die Pause, die wir gerade hatten vor dem Ironman 73 in Duisburg, hatte ich die Möglichkeit, sehr wenig im Vorfeld da arbeiten zu müssen. Und das fand ich richtig gut.
Ja, das ist natürlich auch immer so ein mentaler Aspekt, ne? Wie viel Energie lässt du da schon liegen vor dem Rennen, weil du dich halt zum Beispiel um die Kamera und alle möglichen Techniksachen kümmern musst. Ja, das alles spielt natürlich eine Rolle. Es muss irgendwie klappen und man möchte, dass das Rennen gut wird. Man möchte aber auch, dass das Video gut wird und so weiter. Und diesen Stress haben wir uns jetzt quasi einfach mal gespart. Ja. Das heißt, ich habe gestern einfach nur so schöne Aufnahmen gemacht vom Rennen. Habe natürlich trotzdem auch mit dem Handy ein bisschen gefilmt und auch mit der GoPro, aber ich musste nicht nochmal die Drohne fliegen lassen und war dementsprechend auch ein bisschen entspannter. Und so insgesamt hat sich das, glaube ich, positiv ausgewirkt auf die Stimmung.
Ja. Und sind wir quasi auch mit dieser Stimmung nach Duisburg gefahren. Wir haben mal wieder die gute Entscheidung getroffen, freitags anzureisen. Das heißt, wir sind Freitagmorgen schon hingefahren und mittlerweile sind wir schon so ein bisschen Langstrecken erprobt. Und wenn man jetzt überlegt, die Sache war, wir haben uns dann gewundert, es sind ja nur 400 Kilometer bis nach Duisburg. Es dauert ja nur 4,5 Stunden. Das ist ja voll gut, weil zum Ostseeman waren wir halt irgendwie über 800 Kilometer unterwegs. Das ist schon nochmal eine ganz andere Nummer.
Da hatten wir noch überlegt, ob wir 2 Tage fahren.
Ja.
Und jetzt beim Ironman in Duisburg, wo wir zugegebenermaßen auch relativ spät erst eine Unterkunft gebucht haben, haben wir uns dann überlegt, ach, wir können ja direkt nach dem Rennen wieder zurück. Das war dann ja eher nicht so vorteilhaft, aber dazu kommen wir später vielleicht.
Ja, aber auch das war eben so, sagen wir mal, eine neue neuer Versuch, weil es gibt halt einfach viele, die nach dem Wettkampf noch nach Hause fahren müssen. Wir haben ja dann, auch wenn keine Mitarbeiter da sind, die arbeiten, wenn wir Urlaub machen, ist ja so, dass wir wenigstens als Chefs sagen können, okay, wir sind montags halt jetzt nicht zu Hause im Büro. Das heißt, für uns ist es nie ein Problem, von der Arbeit her erst montags abzureisen. So, das ist schon dann auch wieder ein Vorteil, aber wir wollten halt auch mal versuchen, wie ist das, wenn man einfach danach zurückfährt. Und da war auch eine schöne Rechnung. Wir haben halt gedacht, okay, Start ist um 8, brauch 6 Stunden, bin ich 14 Uhr da, duschen, Fahrrad holen, 14.30 Uhr, 15.30 Uhr 16 Uhr. Wir kommen um 16 Uhr los. Wir fahren 5 Stunden, dann sind wir um 9 zu Hause. So, das hörte sich sehr toll an. War aber halt, ja, eine schöne Rechnung, die nichts mit der Realität zu tun hatte,
Die
aber.
nichts mit den Zuständen auf der A3 zu tun hatte.
Ja, oder mit den, oder mit den Startzeiten beim
Auch
Ironman.
das, ja. Es
Ja,
kommen
so.
immer mehrere Dinge dazwischen,
Ja,
ja.
richtig, genau. So, aber also wir sind freitags angereist, sind in einem Hotel gewesen bei Ratingen, eigentlich direkt an der Autobahn. Also das ist so Breitscheid hieß der Ort, der nebenan war. Aber ist nicht so wichtig, ist für viele auch wahrscheinlich sehr unbekannt, für die Leute aus der Region, die wissen natürlich sofort, wo wir waren. Und also Hotel war super, Zimmer war super, Personal war nett, es gab Parkplätze, wir mussten uns dann nicht streiten. Und wichtig, im Idealfall 12 Minuten von Hotel bis Parkplatz an, und das finde ich sehr lustig, weil wir ja lange in Freiburg gewohnt haben, an der Schau-ins-Land-Reisen-Arena des MSV Duisburg. So, ich wusste nicht, dass Schau-ins-Land-Reisen in Duisburg das Stadion sponsert. Aber gut, wir hatten 12 Minuten dahin und das ist natürlich schon ein großer, großer Vorteil, gerade am Renntag.
Vielleicht gibt es ja noch andere Schau-ins-Länder. Also ich habe mich da noch nicht informiert, aber ich meine, es gibt einen großen Feldberg irgendwo in Hessen
Ja,
oder
aber das ist,
NRW.
aber.
Und der richtige Feldberg ist ja in Baden-Württemberg. Also nur so, darf sich jetzt keiner auf den Schlips getreten
Ich wollte gerade sagen,
fühlen.
das ist jetzt die Frage, wen du fragst, welches der richtige
Nein,
Feldberg
der
ist.
eine heißt großer Feldberg und der andere heißt Feldberg. Aber der Feldberg ist sehr viel höher als der große Feldberg.
Das ist völlig egal. Es ist wahrscheinlich eher, es kommt immer darauf an, wen du fragst, welches der richtige Feldberg ist.
Ja, natürlich immer der, der näher liegt oder den man kennt, ja,
So
aber.
würde ich, das auch sagen. So. Und dann waren wir Freitag da und dann sind wir eigentlich auch, weil eigentlich konnten wir erst ab 15 Uhr ins Hotel. Und wir sind aber mal wieder sehr früh losgefahren und das war auch gut, weil wir waren Viertel nach 12 in Duisburg. Nein, wir waren früher da. Wir waren um 11:30 in Duisburg, weil um 12 hat die Registratur aufgemacht und wir haben erst Mittag gegessen und die Leute, die ersten standen schon oben, um ihre Startunterlagen abzuholen. Und wir saßen noch unten und es war noch nicht 12 Uhr. Also wir hatten schon Mittagessen bevor. Auf jeden Fall waren wir pünktlich da und sind eigentlich auch relativ gut durchgekommen am Freitag. Das war schon schön.
Es hat nur etwas länger gedauert mit der Registrierung.
Ja, die Sache ist, ich weiß nicht, wie lange das schon so ist. Ich habe ja jetzt schon längere Zeit keinen Kontakt mehr mit dieser Firma gehabt. Ich glaube, ich bin 2022 in Maastricht beim Ironman gestartet. Da war alles noch ein bisschen anders. Oder ich erinnere mich nicht mehr, weiß ich auch nicht genau. Aktuell ist es ja so, dass Ironman Startnummern vergibt, First Come, First Serve. Also wer als Erster da ist, kriegt quasi die erste Nummer, die frei ist für, würde ich jetzt mal sagen, Age Group Athleten. Ich nehme an, die Eins wird auch kein Age Grouper bekommen, egal wie früher da ist.
Es gab ja keine Profis in
Ja,
dem
obwohl es in
Fall.
Duisburg sicher vielleicht auch nochmal anders ist, aber da weiß ich habe die Eins jetzt nicht gefragt, aber je früher man halt da ist, umso niedriger ist die Nummer. Und ich glaube, das nehmen manche zum Anlass, doch recht früh da zu sein. Man musste dann ein bisschen Schlange stehen, aber es war wohl samstags schlimmer. Also Freitag, gleich da am Anfang, war es wohl noch angenehm und da war auch im Ironman Village nicht so viel los. Da gibt es halt den klassischen Merchandise-Stand und ein, zwei andere, aber es waren nicht so groß, nicht so viele. Wir haben dann die Startunterlagen abgeholt, nachdem ich dann auch irgendwann mal meinen Startpass gefunden habe in der App. Das war alles sehr verwirrend. Halt auch der erste Triathlon und der einzige dieses Jahr. Ich habe den Startpass vorher nicht gebraucht und habe das, also ich bin ja gerne gut in Vorbereitung, aber da habe ich halt null dran gedacht. Das ist mir dann eingefallen, als ich quasi da stand, wo ich ihn hätte zeigen sollen. So. Dann habe ich schon 25 € bezahlt gehabt und habe dann doch noch den richtigen Startpass gefunden, meine 25 € zurückbekommen und dann konnte ich die Unterlagen abholen.
Ja, also
Und
da muss man wirklich noch mal ein ganz großes Lob an die Helfer aussprechen. Das sind ja auch eigentlich freiwillige Helfer, wobei das zum Teil vielleicht auch,
das waren Kampfrichter, wo ich
ach,
dann war. Die
Kampfrichter
waren von
und
der DTU.
okay, die waren dann vielleicht kriegen die auch was für dafür, dass sie dann da lange sitzen und sich mit den Athleten rumärgern, aber trotzdem waren die nett und kulant und haben dir die 25 € wiedergegeben, als du dann
Ja,
doch deinen Startpass gefunden hattest. Ja.
ja, ja. Also da kommen wir sowieso nochmal da drauf, wie so das komplette Feeling war. Ja, dann hatten wir das schnell abgeholt und dann sind wir tatsächlich eigentlich direkt dann um 15, kurz nach 15 Uhr im Hotel aufgeschlagen und haben uns rausgezogen aus diesem ganzen Ironman-Gewusel, Wettkampf, was da so immer so ist, weil man kann ja sehr lange eigentlich dann da vor Ort sitzen und mit Leuten quatschen und es ist auch immer nett und alles super, aber meistens anstrengender, als man denkt. Also war direkt Mittagsschlaf angesagt und nochmal Füße hochlegen.
Ja, ich muss sagen, im Vergleich zu sonstigen Rennen, die wir ja schon gemacht haben, vor allem Rot steht da, ja, im Kontrast zu allem, war das so entspannt. In dem Fall natürlich auch, weil ich selber nicht aktiv war.
Ja.
Und auf der anderen Seite aber auch, weil es einfach fast keine Messe gab. Also klar, es gab halt dieses Ironman Village, wo man halt irgendwie durchgeschleust wird, um seinen Rucksack abzuholen. Ich muss noch mal erwähnen, wie sehr der stinkt. Das war letztes Jahr schon so schlimm in Zell am See.
Das
Aber
Ganze.
ansonsten.
Das ganze Hotelzimmer. Wir haben den ausgepackt im Hotelzimmer. Ich weiß gar nicht, wann das war. Samstagmorgens, da warst du. Nee, du bist
Nee, das war
Freitagabends,
am Freitag
du bist
noch.
Freitagabend noch in das Fitnessstudio gegangen und da habe ich den Rucksack ausgepackt. Und als du zurückkamst, das ganze Hotelzimmer hat so nach Chemie gestunken.
Ja,
Aber
also.
muss man jetzt vielleicht auch mal, erstens muss man sagen, auch andere Veranstalter schleusen einen durch den Merchandise-Stand, um den Rucksack abzuholen oder das Athletengeschenk quasi. Das ist nicht nur bei Ironman so, aber es ist schon, bei anderen war der Rucksack okay, aber dafür hat das Shirt wohl relativ unangenehm gerochen am Anfang. Also, das, ja, war nicht ganz so schön.
Ja, genau. Aber worauf ich ja eigentlich hinaus wollte, war, dass ich es relativ entspannt fand, weil eben nichts zu sehen war dort in diesem Ironman Village. Also wir haben noch mit ein, zwei Personen gesprochen, die wir kannten oder die uns angesprochen haben. Aber ansonsten war da einfach nicht viel und wir waren dann auch nicht versucht, noch länger zu bleiben in dem Fall.
Ich
Ja,
wäre
aber
auch
war ja auch
so.
eigentlich gut, sowieso sich ein bisschen rauszuziehen und nochmal zu entspannen. Also gerade jedenfalls an deiner Stelle, Schorsch. Ich wollte ja sowieso nochmal ein bisschen trainieren und konnte da auch das Fitnessstudio gleich direkt neben dem Hotel kostenlos nutzen. Das war super geil.
Ja, das war, also ich wäre auch nicht viel länger geblieben. Wir waren dann schon, es war der Plan, nicht viel da zu machen. Das war der Plan, viel im Hotel zu sein. Das war dann auch Samstag, Rennbesprechung. Wir waren, ich war tatsächlich Samstagmorgen noch laufen. Ich habe das erste Mal einen Aktivierungslauf gemacht. Ich kann jetzt nicht sagen, dass mir das geholfen hat. Weiß ich nicht. Würde ich jetzt so nicht sagen. Normalerweise habe ich das nicht gemacht, aber war das Samstagmorgen noch. Und die Gegend da war super schön. Also toll. Es war eigentlich zu kalt für mich. Und ich dachte schon, oh Gott, wenn das quasi am Renntag, also sonntags, dann auch so kalt ist morgens, dann ach, ist das nicht so schön, weil ich halt schnell friere. Dann konnten wir dabei noch ein bisschen die Landschaft sich anschauen und es ist echt toll, wenn da nicht der Flughafen Düsseldorf wäre und die ganzen Flugzeuge, die da landen. Das war schon sehr laut und ich glaube, die A3 hat man auch überall gehört. Also das war so ein ständiges Rauschen im Hintergrund. Das wäre jetzt auch nicht ganz so meins, aber ansonsten landschaftlich der Wald, die Gegend, das war richtig schön.
Und das Schloss.
Und das Schloss, und es war halt einfach auch dann schön, nochmal so quasi in Bewegung zu kommen, weil wir sind Freitagabend auch noch Pizza essen gewesen. Muss ich ganz ehrlich zugeben, meine erste Pizza bei einer Pizzeria im Kaufland. Die war mega gut, der Preis war super. Sie war, glaube ich, nur ein bisschen zu groß und sie lag mir echt im Magen.
Ja, sie war einfach original italienisch mit dem.
Napolitanisch,
Echt, das
wahrscheinlich
habe
ist
ich
es
nicht
auch noch.
gesehen. Es stand
Ja.
nur, dass man für den Teig nicht viel braucht, nur Mehl, Salz, Hefe, Wasser, Öl und ganz viel Ruhe. 24 Stunden Ruhe stand da. Das war
Ja,
wichtig. Und
ja,
der
ja.
Teig
Also
war super, der Belag auch. Ich fand es lecker, aber ja, ist immer. Wir sind es nicht mehr gewohnt, glaube ich, einfach so viel Pizza zu essen.
ja, vielleicht auch das. Vielleicht war auch einfach ein bisschen zu viel Käse drauf. Eigentlich hatte ich gedacht, na, Samstag, man fährt einmal rüber zum Eventgelände. Also es war eigentlich alles um dieses Fußballstadion rum. Da war die Wechselzone auch. Schwimmen war eben auf dieser Regattabahn in Duisburg, die echt sehr, sehr beeindruckend ist. Also das sieht super toll aus, wenn man das so sieht. Wir sind freitags da dran vorbeigefahren, am Kopfende quasi, da guckt man die ganze Regattabahn runter und das sieht schon geil aus. Also es ist echt toll. Und das ist wohl so ein ganzes Sportzentrum da. Da gibt es auch so Wakeboard-Areas und noch andere Sport. Wahrscheinlich ist da auch irgendwie ein Tennisverein oder so, ist halt der Sportpark in Duisburg. Und das ist echt ein Riesengelände und das ist echt toll. Und da war das eben alles angesiedelt. Und ja, meine Idee war so, Wettkampfbesprechung ist um 11 und Ride-Check-in ist um 14 Uhr. Wir fahren rüber, dann macht man sich was zu essen, isst da zum Mittag und geht dann einfach quasi zum Bike-Check-in. Und dann habe ich mich aber kurzfristig umentschieden und sagte irgendwie freitags, Leute, pass auf, wir fahren morgen zur Wettkampfbesprechung und dann fahren wir direkt wieder zurück, essen im Hotel, legen die Füße nochmal hoch, dann kann man nochmal ein bisschen schlafen und am besten gehe ich irgendwie abends Bike einchecken. So. Und so haben wir das dann tatsächlich auch gemacht. Wir waren bei der Wettkampfversprechung. Alter Hase, man muss es jetzt nicht mehr. Ich kenne die Regeln. Und da komme ich am Ende auch nochmal drauf. Es gab viele Leute, die wohl die Regeln da zum ersten Mal gehört haben oder vielleicht auch bewusst in der Wettkampfversprechung nicht hingehört haben, denn im Rennen hatten sie die scheinbar wieder vergessen. Aber davon abgesehen, war es die beste Wettkampfversprechung, die ich bis jetzt erlebt habe. Das liegt zum Teil wahrscheinlich an dem, was Ironman so vorbereitet, und zum Teil liegt es an dem, was Hadi aus solchen Inhalten immer macht. Er kann es einfach super gut. Er hat das sehr unterhaltsam gemacht und es ja, war einfach alles, eigentlich alles dabei. Also man konnte, es gab noch ein, zwei Fragen danach und man konnte da auch nochmal zum Renndirektor gehen und so. Das hat sich dann alles geklärt, das war alles mega gut. Aber das, also wirklich, haben wir beide gesagt, das war mit Abstand die beste Rennbesprechung, die wir in, also ich in über 10 Jahren Triathlon gehört habe. So, das war schon echt gut.
Noch einmal für alle, die vielleicht nicht genau wissen, wer Hadi ist. Hadi Hartwig Töne war übrigens auch schon mal bei uns im Podcast zu Gast.
Deswegen kennt
Ist
den hier auch
quasi
jeder.
die Stimme des Triathlon. Also wenn ihr in Hamburg beim Ironman startet, in Frankfurt, in keine Ahnung, im Allgäu,
In
dann habt ihr
Hamburg.
ihn sicherlich schon gehört. Es ist eine sehr markante Stimme und auf jeden Fall eine sehr positive, angenehme Stimme, immer gut gelaunt und weit zu hören. Dementsprechend freuen wir uns auch immer, den Hadi zu hören und zu
Ja,
sehen.
und man muss nicht nur in Hamburg beim Ironman starten, man kann auch einfach beim WTCS starten. Da
Ja,
steht er, glaube
genau.
ich, 2 Tage lang am Schwimmstart und sieht jede Startwelle eine nach der anderen und feuert sie alle an. Er macht auch die Bundesliga, also Triathlon Bundesliga ist auch immer Hadi mit dabei. Man kennt ihn. Und er macht das wirklich gut und es war eine super Wettkampfversprechung. Wir haben dann hinterher noch ein bisschen mit ein, zwei Leuten gesprochen und sind dann aber direkt wirklich ins Hotel, was gegessen, Mittagsschläfchen gemacht, Füße hoch. Ich habe an dem Tag, glaube ich, 2 Mittagsschläfchen gemacht. Einen morgens gleich nach dem Frühstück und wir haben im Hotel Frühstück genommen und haben natürlich gut zugeschlagen. Und ja,
Danach ist man
Mittag.
immer müde.
Ja, und es war auch gut. Ich hab jede Minute Schlaf mitgenommen, die ich kriegen konnte. Und ja, habe dann eben auch nach Mittagessen noch kurz geschlafen. Und dann sind wir ja nachmittags nochmal rübergefahren, haben ganz entspannt das Bike eingecheckt. Ich habe meine Beutel dahin gehängt. Und dann, ja, ging es zurück. Und nochmal Abendessen und dann auch, hey, wir ganz entspannt. Wir hatten schon fast alles gepackt für den nächsten Morgen. Koffer war schon im Auto, Rechnung im Hotel war bezahlt. Also wir konnten morgens einfach noch duschen, Zähne putzen, frühstücken, vielleicht frühstücken und dann Zähne putzen und dann konnten wir los.
Ja, also bestens vorbereitet. Eine Sache, die wir noch vergessen haben, die wir schon am Freitag erledigt haben, das fiel mir gerade erst ein, war, dass wir uns natürlich auch ein bisschen die Strecke angeguckt haben, weil wir nicht wussten, wie ist es denn, wo ist der Schwimmstart, wie kommt man vom Schwimmstart in die Wechselzone und so weiter. Das war tatsächlich auch noch eine recht wichtige Info, weil du dich
Ja.
dann seelisch und moralisch darauf vorbereiten konntest, dass die Wechselzone wahrscheinlich ungefähr 1 Kilometer lang ist.
Ja, das stimmt. Ja, vom Schwimmausstieg bis in die Wechselzone sagte meine Uhr dann, glaube ich, 860, 870 Meter und dann halt nochmal zickzack durch die Wechselzone. Also es waren sicher 1,1, 1,2 Kilometer, bis man dann aufs Rad gekommen ist. Das war sportlich, Und das hat sich dann am nächsten Morgen auch, also es war dann ganz anders, als ich es jetzt erwartet habe. Aber es war gut, ja, wir sind dann noch ein bisschen rum. Wir haben geguckt, wo ist Schwimmstart, was ist Laufstrecke. Da läuft man auch quasi dreimal durchs Stadion, weil man läuft drei Runden in Duisburg oder man lief jetzt drei Runden in Duisburg, weil ich ja nie sicher, dass Strecken so bleiben. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf, denn Duisburg ist sehr, sehr zuvorkommend, was den Ironman angeht. Also so prominente Straßen bin ich selten gefahren in einem Triathlon. Außer man fährt jetzt zum Beispiel in Hamburg. Also wenn man beim BTCS startet, dann hat man schon auch eigentlich
Reeperbahn und Jungfernstieg und so
die
weiter, ja.
Innenstadt, wo man normalerweise nicht mit dem Fahrrad fahren kann. Aber da ist in Duisburg schon auch echt toll. Auf jeden Fall war es eben dieses Jahr so, dass man eben drei Runden um diese Regattabahn rumgelaufen ist und da lief man eben auch immer durchs Stadion und lief eigentlich auch immer das Verbindungsstück von Schwimmausstieg zur Wechselzone. Also es war schon ganz gut, dass wir uns das alles angeguckt haben freitags auch. Wo ist die Schwimmstrecke? Und dann schwimmt man zum Beispiel unter einer Brücke durch, um dann quasi wieder zurückzuschwimmen. Ja, das haben wir uns angeguckt und das war wirklich auch sehr vernünftig für das Rennen dann am Sonntag.
Genau, ist ja noch kein so altes Rennen. Das gibt es erst seit 5 Jahren oder die haben jetzt quasi fünfjähriges Jubiläum gefeiert und es waren wohl auch immer mal wieder unterschiedliche Streckenführungen. Deshalb war das eben auch wichtig zu wissen, wo, wann, was, wie ist.
Ja, letztes Jahr war es wohl anders, weil letztes Jahr musste im Hafen irgendwie geschwommen werden, weil es eine Baustelle gab an der Regattabahn irgendwie, die halt nicht ermöglicht hat, dass man das alles, das Setup so hätte da aufbauen können. So, deswegen sage ich, es kann sein, dass es nächstes Jahr vielleicht schon wieder anders ist. Dieses Jahr war es so und ja, hat sich dann letztendlich für mich auch als sehr gut herausgestellt. Ja, Samstag war ohne große Vorkommnisse, es war völlig unspektakulär, total langweilig, ein bisschen wie Urlaub. Und das war auch echt gut, weil, ja, wir haben uns dann halt überlegt, wie kommen wir da Sonntagmorgens hin. Ich nehme an, die Letzten hatten schon Probleme, Parkplätze zu finden, weil es gibt einen großen Parkplatz am Stadion, der war aber halt teilweise belegt, weil da halt Wechselzone war, wo Fahrräder und alles standen. Da konnten halt keine Autos parken, das heißt, die sind weggefallen. Wir wollten halt früh da sein. Das war auch tatsächlich so unter allen, mit denen wir am Anfang gesprochen haben, war das so das Hauptthema. Wie kommt man am Sonntag rechtzeitig zum Rennen? Es gab dann auch so, man stellt das Auto in der Nähe ab und lässt sich dann irgendwie vom Taxi morgens dahin fahren oder so. Bis hin, wo kann man denn den Camper schon aufstellen? Schläft man nachts da? Das ist natürlich, also je besser der Camper, umso luxuriöser ist diese Lösung natürlich auch. Wir wollten halt dann recht früh da sein. Die Strecke, die wir allerdings immer gefahren sind, von Hotel zu Eventgelände, war teilweise Radstrecke und ab 6:30 Uhr gesperrt. Gut, 6:30 Uhr ging dann auch die Wechselzone auf. Von daher war klar, dass wir jetzt auch nicht nach 6:30 Uhr kommen wollten, weil Start war eigentlich um 8 Uhr. Aber man lernt ja nicht aus, kommen wir auch gleich drauf. Dann haben wir wohl auch durch die Erfahrungen der Langdistanzen in den letzten Jahren optimistisch gemeint, ja, dann stehen wir um 4:30 Uhr auf, ne? Dann kann man frühstücken, duschen, einen Rest packen und dann, keine Ahnung, fahren wir um 5:45 Uhr los und sind um kurz nach 6 vielleicht da. Vielleicht fahren wir auch erst 5:50 Uhr los und sind 5 nach 6 da und das reicht dann. So. Ja, wir sind um 4 aufgestanden, wir haben das alles gemacht.
4:30 Uhr.
Wir sind, Entschuldigung, 4:30 Uhr aufgestanden. Wir haben das alles gemacht. Ich habe, ja, die Nacht vorher ist immer Kacke. Aber dadurch, dass ich ja zweimal Mittagsschlaf gemacht habe, war es insgesamt dann doch wieder ganz okay.
Vielleicht hättest du dir den einen Mittagsschlaf sparen können und hättest dann besser
Ja,
geschlafen.
keine Ahnung. Ich
Nächster
weiß es
Tipp.
nicht. Ja.
Tipp fürs nächste Mal.
Ja, oder ein Versuch wert. Auf jeden Fall waren wir, glaube ich, 5:40 Uhr auf dem Parkplatz.
Ja, so ungefähr. Also wir
Ja.
haben 10 Minuten, glaube ich, gebraucht vom Hotel bis dahin. Das ging
Ja.
wirklich ruckzuck.
Und sind, ich glaube, vor 5:30 Uhr losgefahren. Also wir waren, Autobahn war natürlich nicht so leer wie gedacht. Es waren tatsächlich Leute unterwegs. Vollmond war, das war auch ganz spannend. Ja, waren dann in 10 Minuten da und haben dann nochmal 10 Minuten, 20 Minuten irgendwie die Augen zugemacht. Und waren dann, hatten immer noch Zeit, haben uns dann nochmal ein Dixi-Klo gesucht, weil die Wechselzone halt erst um 6:30 Uhr aufgemacht hat. Und also dann war echt genug Zeit eigentlich. Und in der Wechselzone gab es auch nicht so viel zu tun. Ich habe mich tatsächlich entschieden, einfach alle Sachen schon am Samstag oder fast alles am Samstag mit in die Beutel zu packen, weil es war kein Regen gemeldet. Wetter war am Samstag auch schon gut, obwohl es morgens ein bisschen kühl war. Wetter war samstags schon gut und es war klar, es regnet nachts nicht. Man kann eigentlich alles da lassen. Das heißt, ich hatte am nächsten Morgen auch nicht mehr viel, was ich mitnehmen musste. Ich habe die Beutel nochmal gecheckt, mein Fahrrad nochmal gecheckt, noch ein bisschen Luft rein, habe die Getränke ans Fahrrad gemacht und das war's dann eigentlich schon.
Ja, irgendwie fragt man sich dann immer, habe ich jetzt irgendwas vergessen oder so? Jedenfalls mir geht es oft so. In jeder Wechselzone ist es ein bisschen anders. Hat man einen Beutel? Gibt es da irgendwie so eine Kiste, wo man sein Zeug reintun kann und so? Aber bei Ironman ist es ja meistens mit Laufbeutel und Radbeutel und so weiter. Ja, ich habe halt einfach nur draußen gewartet. Du hast, glaube ich, noch ein bisschen dich mit Leuten unterhalten und dann war es relativ entspannt. Zum Schwimmstart zu laufen. Das war ja um 8 theoretisch geplant. Ah, du musstest noch deinen Streetwear-Beutel abgeben. Das war auch nicht so gut ausgeschildert, weshalb es dann etwas länger gedauert hat und wir einen kleinen Umweg gelaufen sind. Aber das ging ganz, ganz vielen Leuten so. Die waren schon fast am Schwimmstart und mussten dann nochmal ihren Beutel ungefähr einen halben Kilometer zurücktragen. Das haben wir glücklicherweise noch rechtzeitig mitbekommen.
Ja, dadurch, dass die Wechselzone eben, also auf der einen Seite ist die Regattastrecke und auch genau auf der anderen Seite war die Wechselzone. Das war eben so ein bisschen, man musste da schon einiges laufen und dann hat man ja auch immer irgendwie so Sachen zu lösen. Die Schuhe, welche Schuhe trage ich dann, bis ich am Schwimmstart bin, wenn ich vorher meinen Streetwear-Beutel schon abgeben muss? Also es ist immer sehr, sehr angenehm, wenn man direkt am Schwimmstart seinen Streetwear-Beutel abgeben kann oder den After-Race-Beutel. Das ist ja zum Beispiel beim Challenge so, da gibt man eigentlich den Beutel ab und hat noch 50 Meter, bis man im Wasser ist. Und das ist halt sehr luxuriös, weil man kann noch einen Pulli anlassen und ein T-Shirt und seine Schuhe und dann packt man die in den Beutel, gibt die am LKW ab und dann geht man zum Schwimmen. So, und es war halt morgens, also es war jetzt nicht super kalt, aber bei 14 Grad auf kaltem Boden stehen ist für mich nicht so angenehm. Und ich hatte keine zweite Badekappe dabei, das war auch nochmal so ein Gedanke. Ich dachte mal, ich muss halt gucken, dass ich lang genug warm bleibe, weil für mich ist halt echt so ein Problem, wenn ich dann kalt werde. Im Wasser, das Wasser hatte 20 Grad, was jetzt auch nicht meine Lieblingswassertemperatur ist, da wird es nicht besser. Also musste ich halt gucken, bis dahin die Schuhe, dann den Pulli. Lotta konnte zum Glück einiges nehmen und wir hatten halt, weil wir so früh da waren, auch einen prominenten Platz fürs Auto. Das heißt, Lotta konnte dann auch immer irgendwie alles im Auto abladen und da auch die Verpflegung für sich dann rausnehmen. Und dann ja, war das dann doch schon möglich, das gut zu managen. An der Regatta-Strecke war es dann natürlich relativ voll. Es sind über 2000 Leute gestartet. Ich glaube 2100 oder so. Oder 2200. Das waren vielleicht auch mehr Starter, aber so viele stehen jetzt quasi als Finisher in der App. Hat sich bei der Wettkampfbesprechung auch rausgestellt, es waren sehr viele, die ihren ersten 70.3 gemacht haben. War auch deswegen, glaube ich, eher so die Aufregung größer als jetzt bei einem Rennen, wo viele alte Hasen halt dabei sind. So. Und ja, dann habe ich halt auch gemerkt, dass so ein Rolling Start lange dauern kann. Also ich hatte einmal einen Rolling Start eben beim Ironman in Maastricht, aber da waren, glaube ich, keine 1000 Leute am Start. Das war halt so vielleicht auch mein Denkfehler, weil da ging es halt schneller ins Wasser zu kommen. Das war jetzt eben in Duisburg nicht der Fall. Jedenfalls nicht für mich. Ich habe mich halt nicht ganz vorne einsortiert. Dann war es so, dass es eben auch Athleten gab mit Handicap. Wir sind uns nicht sicher, aber die ersten zwei, die sehr früh losschwimmen durften oder die halt kurz nach 8 ins Wasser sind, das war wahrscheinlich eine Blindenstaffel. Da sind zwei sehr eng aneinander losgeschwommen. Danach ist einer mit einem Kajak losgeschwommen, also er ist geschwommen und hat ein Boot eben hinter sich hergezogen. Wir wissen nicht, ob er sein, also ich habe nichts verstanden da. Ich weiß nicht, ob Lotta da genauere Informationen bekommen hat. Wohl mit seinem Sohn oder auf jeden Fall mit jemandem, dem er da wohl diese ja, Erfahrung Ironman zuteil werden lassen wollte. unterwegs war. Ich habe den beim Laufen auch noch gesehen. Da saß der Junge dann in so einer Art Rollstuhl. Und die durften halt natürlich sinnvollerweise vorneweg schwimmen. So. Und dann ging es irgendwie für alle anderen erst so 7:50 ins Wasser.
Genau, also natürlich sortiert man sich da so ein bisschen nach seiner Schwimmzeit ein, sollte sich realistisch einschätzen, brauche ich jetzt eher unter 30 Minuten oder über 50. Die meisten nehmen wahrscheinlich irgendwie zwischen 40 und 50 Minuten oder 30 und 40, wie auch immer. Und dann wird man halt da so ein bisschen wie das Schaf zur Schlachtbank geführt, nach und nach. Aber es gibt ja auch ein bisschen Beschallung und wir als Zuschauer konnten auf den Rängen da von der Regatta, auf die Regattabahn schauen und immer schön anfeuern. Und ja, so konnten wir uns auch nochmal winken und Tschüss sagen.
Ja, das hat gut funktioniert. Ich habe mich, also wir standen dann da, zum Glück standen wir in der Sonne, weil der Boden war echt noch kalt, da lagen halt so Steinplatten rum oder es war nasses Gras. Es war für mich sehr schön, im Neoprenanzug von der Sonne angeschienen zu werden. Das hat sehr angenehm gemacht. Das heißt, ich hatte kein Problem mit der Temperatur da. Habe mich dann unterhalten mit einigen, unter anderem mit, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was habe ich gestern gesagt? Michael aus Düsseldorf.
Das habe ich zumindest in Erinnerung, ja.
Ja, genau, weil ich habe ihn nämlich nach dem Rennen auch noch getroffen. Ich fand es total spannend. Für alle, die sich mit Technik und Triathlon-Uhren auskennen. Er hatte eine Garmin Forerunner 900, glaube ich, 20 XT am Handgelenk. Die alten Hasen unter euch, die kennen die Uhr noch. Das ist dieses viereckige Riesenteil, das man vor 10 Jahren eben benutzt hat für einen Triathlon. Er sagte, das ist überhaupt gar kein Problem, die funktioniert wunderbar. Er hätte einmal, nein, Moment, es war andersrum. Ich habe einen angequatscht neben mir, der diese Uhr hatte. Auch ein älterer, es war ein Holländer. Und dann haben wir halt irgendwie über Englisch so ein bisschen gequatscht und ich meinte halt, krass, dass er die Uhr noch hat. Und dann hat er halt erzählt, ja, er hätte nur einmal das Armband getauscht, was einfach passieren kann, wenn man so eine Uhr 10 Jahre hat. Und dann standen wir halt da noch so ein bisschen und irgendwann stupst er mich so mit dem Arm an und sagt, hier, der vor uns, der hat die Uhr auch. Und das war dann der Michael aus Düsseldorf, der stand da, der hatte auch noch einen Pulli an, also auch so ein alter Triathlon-Hase. Ja, der hatte noch einen Pulli an und war da total vorbereitet. Er hatte sogar, glaube ich, noch Turnschuhe an. Ich weiß nicht, was er dann damit gemacht hat oder ob er die Nummer abgegeben hat dann bei seiner Frau, weil Lotta stand auch am Gitter. Man konnte da noch ja, den Leuten mit der Begleitung interagieren. Auf jeden Fall hatte der auch so eine Uhr. Und dann haben wir ihn gefragt und er sagte, ja, er hätte sogar noch so eine Ersatzuhr zu Hause. Er hat sich da wohl mal zwei von gekauft. So, das fand ich total krass. Ich habe auf der Strecke, beim Laufen habe ich noch einen, da habe ich einen getroffen. Ich lief hinter ihm und sah, der hat auch so eine Uhr am Handgelenk. Und dann bin ich an ihm vorbei und habe ihn gegrüßt und habe dann beim Grüßen gemerkt, okay, ist keiner von den beiden, die ich da beim Schwimmstart getroffen habe. Also es waren drei Leute mit, ich glaube, es ist die 920 XT, also das uralte Modell. Diese Uhr scheint immer noch im Dienst zu sein und gute Dienste zu leisten, was ich mega gut finde. Aber damit habe ich mir dann die Zeit vertrieben, weil ich bin erst kurz vor 9 ins Wasser gekommen und auch nur, weil ich Lotta dann weiter vorne am Gitter gesehen habe und dann habe ich mich durchgeschlängelt, bin zu Lotta gegangen und habe mich dann weiter vorne eingereiht und bin dann ins Wasser. Also ich hätte auch erst nach 9 losschwimmen können. Und das hat dann diesen, ah ja, wir fahren nach dem Rennen nach Hause, Zeitplan schon so ein bisschen durcheinander gebracht, weil ich bin halt nicht um 8 gestartet, sondern halt kurz vor 9, ich glaube 9:58, 8:58 habe ich das letzte Mal auf die Uhr geguckt. Und dann ging es ab ins Wasser und ab auf die Strecke. Und für mich war dieses, dass es so die Tage vorher so entspannt war, hatte ich schon so Angst. Irgendwas am Renntag läuft dann schief. Wenn jetzt nichts schief läuft, wenn jetzt alles so entspannt ist, dann muss irgendwas nicht so gut sein. Und es war für mich auch irgendwie, ich war nicht so im Wettkampfmodus. Also so, ich habe schon Saisons gehabt, da habe ich halt im Mai oder im Juni angefangen und dann gab es so viele Wettkämpfe, da war es halt immer irgendwie da. Und dieses Jahr war das halt so spät und nur ein Wettkampf, dass ich irgendwie so gar nicht heiß drauf war. Also es war nicht so, geil, jetzt geht's los. Aber als ich dann im Wasser war, dachte ich, okay, nein, als ich ins Wasser gegangen bin, dachte ich erstmal, Mist, jetzt stand ich eine Stunde in der Sonne, jetzt sind die 20 Grad Wassertemperatur noch ein bisschen kälter vom Gefühl her. Also es war extrem kalt für mich, als ich dann da im Wasser war. Und dann war der erste Gedanke, okay, da muss ich jetzt schneller schwimmen, damit ich hier schnell wieder rauskomme. Und der zweite Gedanke war, oh ja, guck mal, jetzt bin ich ja unterwegs. Jetzt geht's also los. Jetzt haben wir wieder Abenteuer. Und dann ging's los. Und dann, ja, wurde's eigentlich immer besser.
Ich würde sagen, schneller schwimmen ist die Lösung für alles, denn dann hättest du dich auch weiter vorne einsortieren können, hättest nicht so lange warten müssen, wärst früher
Ja.
fertig gewesen, bla bla bla. Gibt da alle möglichen Gründe. Sowieso schneller schwimmen, falls das für jemanden hier ein Stichwort ist. Ich habe gestern da ein Video online gebracht bei YouTube.
Ja, könnt ihr euch auf jeden Fall auch gerne angucken. Was schneller Schwimmen angeht, gibt es in Zukunft auch viele, viele Tipps. Ich habe da noch so ein Video von einer sehr qualifizierten, sehr, sehr hochkarätigen Schwimmerin, das ich mal noch behandeln möchte. Da gibt es auch mehr Input im Racing-Team, wenn da noch jemand Interesse hat, weil aktuell gibt es das nämlich noch für 39 € bis wir quasi die Saison 26 eröffnen. Schaut euch das mal an, racing-team.me. Da gibt es mehr Informationen und bei Fragen gerne an uns. Aber ja, ich habe mich entschieden, schneller zu schwimmen und ich hätte mich wahrscheinlich auch weiter vorne einsortieren können, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein guter Schwimmer, aber ich habe so viele Leute überholt. Ich habe noch nie so viele Leute überholt beim Schwimmen. Das war irre. Ich war so gut. Ich muss dazu sagen, wir haben ja neue Neoprenanzüge, also vielen lieben Dank an unseren Partner Zone 3. Ich finde es immer super schwer auszusprechen. Zone 3. Zone 3 ist unser Neo und
Ist ein Zungenbrecher, ja,
ja,
mit den
Schwimmpartner.
Zischlauten.
Also ich weiß nicht, was die anders machen, aber ich finde, man gleitet wesentlich besser mit dem Neoprenanzug als sonst. Und ja, ich weiß. Werbung und so. Also erstmal, wir haben einen Gutscheincode. Ihr könnt mal auf unserer Partnerwebseite gucken. Ihr könnt 20% sparen, wenn ihr bei denen kauft. Aber ich bin einfach auch begeistert von dem Neo. Also ich bin auch deswegen gut geschwommen. Und ich habe gemerkt, wenn ich mich noch mehr aufs Gleiten konzentriere, dann überhole ich die Leute noch schneller. So, also das war echt richtig gut. Und ich sage nicht, dass ich besser geschwommen bin also gestern beim letzten Wettkampf. Aber ich glaube, viele Leute haben sich für ihre Leistung zu weit vorne einsortiert. Und die habe ich halt, also ich weiß nicht, was ich, gestern habe ich überschwänglich gesagt, ich habe 50 Leute überholt. Vielleicht waren es auch nur 30, aber das ist eigentlich für mich schon sehr gut. So,
Es ist ein schönes Gefühl, wenn man jedenfalls gut durchkommt
ja.
und ja, wenn es auch möglich ist, überhaupt zu überholen. Manchmal ist es ja so ein Pulk, aber ich glaube, durch den Rolling Start war das ganz okay und hat sich so verteilt, dass man gut durchkam. Ich persönlich habe jetzt ja die Schwimmstrecke nur von außen gesehen und ich fand, dass es auf jeden Fall eine schnelle Schwimmstrecke war im Vergleich zur Ostsee sowieso,
Ja.
weil keine Wellen und so weiter. Aber dort gab es ja, man konnte sehr, sehr gut überblicken, wo man hinschwimmen muss. Und es ging ja eigentlich nur einmal geradeaus, kurz einmal nach rechts und dann wieder geradeaus, also in die andere Richtung. Und ich finde solche Schwimmstrecken immer extrem dankbar, weil man eigentlich fast gar nicht sichten muss. Wir hatten auch vorher noch den Tipp bekommen, dass man auf dem Boden Leinen gespannt sieht, die eben für die Regattastrecke notwendig sind. War
Aber
dann
hat
aber doch nicht so.
Nee, ich habe keine gesehen auf dem Boden. Ich habe dann auch gehört, eben als ich da im Schwimmstartbereich stand, dass die gelben, da sind so gelbe Bojen für die Bahnen zum Rudern, liegen da im Wasser und die sind wohl mit einem Kabel verbunden und das könnte man wohl sehen,
Ah,
wenn man
okay,
da
na dann
reingekommen
habe
ist.
ich es falsch verstanden, aber auf jeden
Also
Fall
ich habe,
prinzipiell.
nee, du hast es nicht falsch verstanden. Ich glaube, da haben sich auch falsche Infos irgendwie weiter verbreitet. Ich habe kein Kabel auf dem Boden gesehen. Vielleicht war das Wasser auch zu trüb. Vielleicht hätte man die sehen können. Ich dachte, ich hätte auch was gesehen, als wir uns die Schwimmstrecke angeschaut haben. Aber vielleicht war das tatsächlich eben nur diese Schnüre, an denen dann diese gelben Bojen waren. Oder die roten kleinen, die sowieso an der Regattabahn sind. Es gab aber gelbe große von Ironman. Die waren alle 100 Meter, war eine Boje. Das heißt, man musste 10 Bojen runterschwimmen. Einmal nach rechts. Da ging es unter einer Brücke durch. Da sind manche auch gelaufen, weil es halt nicht so tief war. Man war schneller, wenn man geschwommen ist. Also ich wollte auch gar nicht irgendwie den Bewegungsablauf verändern. so von wegen Krämpfe und so. Ich bin dann da durchgeschwommen und dann ging es auf der anderen Seite quasi wieder hoch. Da waren auch wieder so Bojen. Da war das Wasser nicht so sauber. Auf der Regattabahn an sich war es super. Also es war Wasserqualität war besser, fand ich, als in Rot und im Allgäu. Es war auch schön, dass eigentlich die Sonne schien. Es war vorhergesagt, dass es den ganzen Tag bewölkt sein soll, aber einigermaßen warm. Also für mich einigermaßen warm, für manche schon zu warm. Es waren irgendwie 25 Grad gemeldet. Das waren es am Ende nicht. Es war wahrscheinlich viel wärmer. Aber Schwimmen war dann okay. Es ging dann nochmal hoch. Es sind leider auch viele Brust geschwommen, was für mich kann ja jeder seinen Schwimmstil schwimmen, wie er will, aber es ist halt für alle anderen ein bisschen unangenehm, weil die halt mehr Platz brauchen. Die Schwimmstrecke war tatsächlich nicht so breit. Also die Regattabahn ist breit, aber der abgesteckte Schwimmbereich für uns Athleten war nicht so breit. Das war für mich manchmal ein bisschen tricky, weil ich gerne ein bisschen abseits schwimme. Aber wenn halt nicht rechts und links nicht so viel Platz ist, wenn es nicht so breit ist, dann gibt es kein Abseits. Und dann schwimmt, muss man immer sich irgendwo durchschlängeln. Und da bleiben Berührungen dann vielleicht nicht so aus. Das war so, nicht ganz so schön, aber da muss man auch sagen, ich habe es halt einfach super geil erwartet und es war halt dann nur gut. Also meckern auf hohem Niveau. Ich meine, wir sind im Triathlon, da sind halt viele Leute unterwegs, da bleibt das nicht aus. Im Großen und Ganzen ist es eine tolle Schwimmstrecke, obwohl ich Schwimmen nicht so mag. Für mich ist sie super. Ich würde jederzeit da wieder schwimmen. Wasser dürfte ein bisschen wärmer sein, weil das hat sich bei mir dann auch gezeigt, als ich dann aus dem Wasser raus bin. Hatte man dann halt quasi dieses lange Transitstück von Ausstieg, Schwimmstrecke bis hin Eingang, Wechselzone. Und da hat sich dann eben einfach gezeigt, meine Hände sind schon kalt geworden nach diesen knapp 40 Minuten oder die waren schon so nach 30 Minuten kalt und die Füße natürlich oder die Füße natürlich auch. Und mit so kalten Füßen dann über so eine Betonstraße zu joggen. Am Ende war der Weg dann auch, sagen wir mal, vom Belag her nicht so gut. Das war schon sehr unangenehm. Also ich bin so schnell, ich konnte dann da auch gelaufen, also nicht am Limit, sondern so schnell es entspannt ging, sagen wir es mal so, aber schon gejoggt. Also meine Füße waren bis zum Ende wirklich sehr unangenehm kalt. Und dann fühlt sich Laufen einfach auch nicht so schön an. So, das war nicht so toll. Auf der anderen Seite hat dieses Laufen tatsächlich dazu geführt, dass mir wieder wärmer wurde. Das ist ja eigentlich klar, wenn man so einen Kilometer joggt.
Und erst recht im Neo.
Ich hatte ihn ja dann nur noch halb an am Ende, aber ich habe mir auch Zeit gelassen mit dem Neo ausziehen, weil ich hatte sowieso viel Strecke. So, warum soll ich da gleich? Ich habe erstmal die Schwimmbrille weg und dann die Badekappe und dann den Neo aufgemacht. Und das war auch, glaube ich, gut so getimt. Was nicht so clever war, dass ich kein Handtuch in der Wechselzone hatte. Weil natürlich hat man jeden Scheiß an den Füßen, wenn man da mit nassen Füßen rumläuft. Weil die werden auch nicht trocken, weil man ja von oben immer weiter auf die Füße tropft. Die sind am Ende immer noch nass. So.
Ich habe sogar von einigen gehört oder gelesen, dass sie sich irgendwie die Füße aufgescheuert haben mit einer Scherbe oder so. Ich weiß nicht, ob es jetzt in der Wechselzone war tatsächlich oder in diesem Transitstück oder ob es sogar beim Reinspringen war. Also jedenfalls, ich habe was von blutigen Füßen gehört. Kann natürlich immer passieren. Ich
Ja,
kann das gerne auch noch mal überprüfen, Schorsch, damit das
nee, ich kann mir das schon vorstellen,
wirklich stimmt.
wenn die Füße halt auch sehr kalt sind, kann es halt auch sein, dass du irgendwo gegen einen Huppel auf dem Weg läufst und dann dir einen Zeh anstößt und der dann blutet oder so. Also
Ja,
das.
genau. Also wir haben uns ja im Vorfeld auch schon gefragt, ist das jetzt wirklich so gewollt? Kommt da noch ein Teppich hin oder wie stellen die sich das vor?
Ja.
Normalerweise sind Wechselzonen ja entweder Grasstücke oder wirklich nur kurz, sodass man da eben gut durchkommt. Und in Hamburg ist halt ein Teppich ausgelegt, da tut man sich nichts an den Füßen. Aber ja, das war halt ungünstig, aber also lag halt daran, dass die Location
Es
nicht
nicht, es ging,
anders
es ging nicht, also
zu
jedenfalls
organisieren war.
für die Menge an Athleten ging es nicht besser, weil man halt die Wechselzone irgendwo einrichten musste und die muss halt eine gewisse Größe haben und so weiter und so fort. Ich habe auf der ganzen, also ich habe sehr drauf geachtet, wo ich laufe. Ich habe mir das auch vorher angeguckt, weil da gab es schon so ein paar Stolperfallen. Ich habe versucht, in der Mitte der Straße zu laufen, weil am Rand ist natürlich immer irgendwie ein bisschen mehr. Ich habe keine Scherben gesehen, ich habe also nichts groß gesehen. was ich als gefährlich empfunden hätte. So. Aber ich sei da auch immer so ein bisschen im eigenen Tunnel. Deswegen kann ich das natürlich nicht sagen. Für
Ist
mich,
ja gut, dass dir nichts passiert ist, umso besser.
für mich war es, ja, auf der einen Seite unangenehm, weil die Füße halt so kalt waren, aber auf der anderen Seite auch gut, dass ich warm geworden bin, weil ich habe tatsächlich auf dem Fahrrad dann nicht gefroren, was wahrscheinlich auch ein Stück weit daran lag.
Ja, apropos Rad, das war ja dann der nächste Part. 90 Kilometer, zwei Runden in die Umgebung von Duisburg. Es gab einen Part quasi, wo sehr, sehr viele Zuschauer standen an der Strecke. Da war auch der Wendepunkt. Und darüber kann ich ein bisschen berichten, aber du hast natürlich die ganze Strecke gesehen und erlebt, was es da für Höhen und Tiefen gab. Erzähl doch mal.
Ja, ich wollte mir jetzt tatsächlich irgendwie noch was aufschreiben, was ich noch anmerken wollte. Aber weiß nicht. Ah, es war tatsächlich so, dass es an der Stelle von, also an der Transitstrecke, man ist eigentlich Laufstrecke gelaufen vom Schwimmen zur Wechselzone. Und da gab es eine Verpflegungsstation. Und da waren tatsächlich auch schon Sachen. Also das fand ich richtig geil. Ich habe mir nämlich direkt da auch ein Gel genommen, weil man kann ja beim Schwimmen sowieso nichts zu sich nehmen. Und deswegen, ja, sollte man hinterher halt schnell auch in der Wechselzone vielleicht noch was nehmen. Und dann habe ich halt diese Strecke auch genutzt, um mir da ein Gel reinzuschieben, was sicher auch eine gute Idee war. Ich hatte jetzt gerade irgendwas, vielleicht fällt es mir später noch ein. Ich habe nämlich noch ein paar Sachen notiert, die mir auch wichtig waren, die ich hier noch erwähnen möchte. Ja, es ging dann auf die Radstrecke. Das ging eigentlich auch ganz gut. Ah, jetzt weiß ich wieder. Es war nämlich ein Punkt. Die Wechselzone hätte aus meiner Sicht gerne auch noch etwas größer sein können. Denn das ist so ein Punkt, wo ich Iron Man auch gerne hier einen Verbesserungsvorschlag machen würde. Die Radaufhänger waren extrem eng. Also es war so, das habe ich noch nie gesehen. Eigentlich war die Räder neben mir hingen direkt an meinem Lenker. Meine Bremse war quasi fast im Schaltwerk vom Nebenfahrrad. Und das kann ganz schnell zu ganz, ganz bösen Problemen führen, wenn da nicht aufgepasst wird. Also ich hatte zwei rechts und links, die, glaube ich, da sehr vorsichtig waren. Das Mädel neben mir, die war natürlich schneller weg. Das war auch quasi so ein irres Bike. Also die war sicher auch allgemein schnell. Die war vor mir weg. Der Mann auf der anderen Seite hatte mir schon gesagt, ja, ich werde wahrscheinlich vor ihm weg sein. Dann konnte ich aufpassen, dass ich mein Fahrrad da gut rausnehme. Aber das war schon wirklich sehr eng. Und das würde ich mir mit etwas mehr Platz wünschen. So. Was ich aber gut fand, und da können auch gerne andere Veranstaltungen sich was von abschneiden, jeder Platz hatte eine Nummer. Und das finde ich einfach extrem wichtig. Jeder weiß, wo sein Fahrrad ist. Da klebt die Nummer oben auf dem Rohr. Jeder weiß, wo er sein Fahrrad hinzuhängen hat. Das ist so viel einfacher und bringt so viel Ordnung. Wenn man da sagt, ja, du musst einfach irgendwo da, irgendwo im Abschnitt von, finde ich nicht gut. Das gibt nur Verwirrung und dann hängt jeder seins irgendwo hin. Und dann hat man quasi nach dem Fahrradfahren einen anderen Platz, weil der Platz, den man vorher hatte, der ist vielleicht schon zugehängt und nee. So, das fand ich gut. Also Pluspunkt und Minuspunkt für Iron Man an der Stelle. Ich habe meine Sachen, also ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen in der Wechselzone, weil ich auch, ja, ich habe noch eine Weste angezogen fürs Fahrrad und Ärmlinge. Die Ärmlinge hätte ich mir auf jeden Fall sparen können. Die Weste war wahrscheinlich für die ersten 10 Kilometer schon ganz gut. Aber ich habe dann beides recht schnell ausgezogen, weil es echt schon warm war und die Sonne schien immer noch. Im Endeffekt schien die Sonne den ganzen Tag, was ich total geil fand. Also für mich war es das perfekte Rennwetter. Hätte am Ende ein bisschen kühler sein können, vielleicht so 1, 2 Grad, dann hätte ich vielleicht nicht so sehr gelitten beim Laufen. Aber ja, war gut und ging dann auch mit dem Rad tatsächlich mitten durch Duisburg. Also so prominent bin ich selten gefahren. Irgendwie 4, 5, 6-spurige Straßen, die komplett gesperrt waren. Komplett. Da war kein Auto unterwegs, nix.
Ja, krass. Also ein paar schöne Radstrecken habe ich ja schon erlebt. Aber vor allem war ja auch besonders, dass es relativ flach war, ne? Also es gab ja sehr wenig Höhenmeter. Und dementsprechend konnte man da ja doch ein bisschen Tempo machen, oder?
Ja, es gab sehr wenig Höhenmeter. Es gab mehr Höhenmeter, als angeschrieben waren, aber weniger, als man eigentlich erwartet. Also, ich hatte am Ende irgendwie 300 und ein paar zerquetschte auf der Uhr, was ja für 90 Kilometer eigentlich nichts ist. Da kann man ja im Kraichgau nochmal 900 mehr machen, wenn man möchte. Also, das war schon cool. Ja, an und für sich war das Schöne eigentlich, dass die Straßen wirklich an den meisten Stellen sehr breit waren, und komplett gesperrt. Das fand ich halt echt toll. Es war so ein bisschen ein Problem auf der Brücke über den Rhein, war auf meiner ersten Runde richtig viel Wind, also so richtig Böen. Da musste ich echt das Fahrrad kontrollieren, dass es mir nicht irgendwie weggeblasen wird. Da bin ich auch nicht Aero-Position gefahren. Dann gab es irgendwie so ein Teil auf dem Zubringer zur Autobahn oder so, da war der Belag halt nicht so gut. Da muss man ganz ehrlich sagen, wurde im Vorfeld auch schon gesagt und war mir auch ein Stück weit klar. In der Stadt oder innerstädtisch ist der Belag oft nicht ganz so gut, weil es halt auch schwer ist, da einfach mal ganze Straßenzüge zu sperren, um neuen Belag zu teeren. Und wie viele von uns wahrscheinlich auch wissen, ist Duisburg jetzt nicht die reichste Kommune Deutschlands. Das heißt, es war schon klar, dass man einfach da so ein bisschen die Augen offen halten muss, weil der Straßenbelag vielleicht nicht der beste ist. Das war so das einzige Manko an dieser Radstrecke, weil zum Beispiel auf diesem Zubringer, als ich das erste Mal dann auf dem Rückweg unterwegs war, dachte ich, ich habe einen Platten, weil es einfach so schwer war beim Treten. Ich hatte auch das Gefühl, irgendwie jetzt kleben die Reifen an der Straße, aber der Belag war halt da einfach nicht so gut. Und da ging es so ein bisschen bergauf, das war echt, echt krass. Aber ansonsten, super schön. Teilweise ist ja auch schon September, teilweise auch schon Laub auf der Straße und dann, es ging da quasi in Richtung Moers, wer sich da so ein bisschen auskennt in der Region. Also man fuhr einmal in die Duisburger City quasi so ein bisschen und dann über den Rhein raus Richtung Westen. Und da gab es auch schon wirklich schöne Wohngebiete, durch die man da so ein bisschen gefahren ist oder an Wohngebieten vorbei, nicht durch. Es gab eine Verpflegungsstation, die hat man halt viermal passiert, einmal hin und zurück auf jeder Runde. Und die haben einen gut versorgt. Ja, dann hat man da eben so geguckt, dass man die 90 Kilometer möglichst so schnell, wie es ging, absolvieren konnte.
Ja, normalerweise hat man ja jetzt nicht so viel Kontakt zu den anderen Leuten auf dem Rad oder sollte ihn nicht haben, weil ja jeder sein eigenes Rennen macht und fair fahren sollte. Ich habe aber tatsächlich in der Stadt beobachtet, dass es echt eng war. Also wahrscheinlich ungewollt von den Athleten größtenteils, aber zum Teil waren das richtige Trauben. Also manchmal dann so quasi schon dreispurig, wo dann drei Leute nebeneinander gefahren sind, weil einer überholen wollte und der andere auch noch überholen wollte oder keine Ahnung was. Und dann kamen noch fünf, sechs andere hinterher. Ich bin der Meinung, das ist immer ein Zeichen dafür, dass vielleicht zu viele Leute unterwegs sind oder zu viele Athleten am Start. Wie hast du das empfunden, so was Windschatten anging?
Ja, ich würde sagen, dann steigen wir auch gleich mal so ein bisschen in die emotionale Seite rein. Ich hatte nämlich dann so besonders auf der zweiten Runde auch ein bisschen, sagen wir mal, Mitteilungsbedarf und auch Kontakt zu anderen, weil du hast recht, gerade aus der Wechselzone raus, da standen auch super viele Leute. Da würde ich mir vielleicht auch von Seiten des Veranstalters wünschen, dass man den Bereich mit Gittern absperrt. Weil es ist super, dass da so viele Leute an der Strecke sind. Das war richtig krass. Da bist du so, ich weiß nicht, so einen halben Kilometer war, die standen Schulter an Schulter quasi. Also richtig viel Zuschauer und es war echt toll. Aber die Leute sind halt sehr nah an der Strecke. Und da fährt man in zwei Richtungen. Das heißt, wir haben nur eine Fahrspur zum Überholen. Es gibt Rechtsfahrgebot. Du musst rechts fahren. Alles andere ist Blocking. Das haben manche Leute auch nicht verstanden. Und man darf offiziell nicht in zwei Reihen überholen. Also du darfst überholen, Aber der überholt, darf nicht auch noch überholt werden. Weil dann hast du nämlich gerade in dem Bereich das Problem, dass die Leute unter Umständen in die Gegenverkehr kommen. So. Deswegen würde ich mir da wünschen, dass der Veranstalter da vielleicht in diesem Bereich an der Regattabahn Gitter aufstellt, dass man als Fahrradfahrer da wirklich auch möglichst rechts fahren kann. Weil viele sind dann halt in der Mitte gefahren, weil halt so viel Zuschauer da waren. Und man sieht es ja bei der Tour de France, hält jemand ein Schild raus oder tritt vielleicht auf die Straße oder sonst irgendwas. Das geht super schnell, dass da was passiert. Das ist, also ich habe nichts gesehen. Ich habe tatsächlich auf der ganzen Radstrecke einen Unfall gesehen. Oder ich habe auf der ganzen Radstrecke eine Stelle gesehen, da lag einer auf dem Boden und es war ein Notarzt dabei. Auf dem Rückweg war auch ein Krankenwagen da gestanden. Aber das war die einzige Stelle. Ich habe ein paar gesehen, die mussten pumpen, wechseln, was auch immer. Also die hatten technische Probleme. Aber was jetzt Unfälle angeht, war es wirklich das eine. Und ich glaube, ich war schon in der Hauptzeit auf der Strecke. Ich würde tatsächlich sagen, dass es möglicherweise nur einen Radunfall gab oder einen schwerwiegenden. Weil also da stand da später noch ein Notarzt und ein Krankenwagen dabei und das kann sein, dass das was Ernsteres war. Also nicht einfach nur vom Rad gefallen und ein paar Schürfwunden. Aber das war wohl ganz gut. Da ist nichts passiert. Aber, und da sage ich es jetzt ganz offen und ich werde auch noch ein paar Mal ganz offen werden. Die ganzen Lutscher, die ich da wieder erlebt habe, die gehen mir echt auf den Sack. Also das sind so, das, sorry, dass ich sage, ich habe keine einzige Frau gesehen, die irgendwo den Windschatten nicht eingehalten hätte. Aber es gab so die Klassiker, geiles TT, super Einteiler, also das sieht man schon, da wird ins Equipment investiert. Und dann fährt man aber mit einem Abstand von 6 Metern hintereinander her und überholt hier einen nach dem anderen. So, nee, das ist halt, wir sind kein Radrennen. Und dann sind das die, die sich am Ende hinstellen und sagen, was für eine geile Radzeit sie haben. Ja klar, da habe ich auch eine bessere Radzeit. Meine Radzeit ist entstanden, weil ich versucht habe, wann immer es ging, den Abstand einzuhalten. Und ich habe viele Leute überholt, die ich nicht überholen wollte. Und ich wäre gerne an ganz, ganz vielen Stellen ein anderes Tempo gefahren. Aber entweder ich fahre langsam oder ich überhole. Aber Windschattenlutschen ist halt einfach nur was für Loser. So, also das kann man in anderen Sportarten machen. Wenn man Triathlon machen will und sich dann hinstellt und sagen, hier, ich bin Ironman 73, dann sollte man auch guten Gewissens sagen können, ich bin das, weil das meine Leistung war und nicht, weil vor mir einer gefahren ist, der mir immer schön Windschatten gegeben hat oder da waren zwei, drei oder vier oder wir sind halt einfach mal belgischen Kreisel gefahren. So,
Ja, also ich konnte es natürlich von außen nicht beurteilen,
nee, also ich
aber
habe
es sah tatsächlich sehr so aus und ich habe mich auch gewundert, dass niemand im Penalty-Tent stand und seine Zeitstrafe hat absitzen müssen.
Man muss dazu sagen, es gab auch viele, da bin ich mir ziemlich sicher, die haben den Windschatten nicht bewusst ausgenutzt. Die sind einfach da gefahren, wo sie gefahren sind, und es gab einfach immer wieder Trauben. Ich habe einmal, vielleicht tatsächlich auch 10 Kilometer oder mehr, die Möglichkeit gehabt, fast völlig frei zu fahren. Ich wurde da ein, zweimal überholt, auch von Leuten, die schneller waren. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber da war wirklich wenig los. Und dann kannst du dein Tempo fahren oder dann kannst du besser Abstände einhalten oder so. Es gab einfach Bereiche, da war das für viele nicht möglich. Und man sieht es ja auch. Viele, da hatte ich nicht das Gefühl, die entspannen sich gerade bei 10 Meter Abstand oder vielleicht auch bei 8 Meter Abstand. Beziehungsweise, die fahren jetzt so schnell mit dem Windschatten, dass sie super von profitieren. Weil es waren oft auch Trauben, und ich bin jetzt auch nicht der Mega-Radfahrer. Es waren viele Trauben, die ich dann auch überholt habe. Das heißt, die waren nicht so schnell, sind aber halt da mitten, also hintereinander gefahren und es waren halt vielleicht keine 12 Meter. Das ist aber da entstanden, glaube ich, weil dass vielleicht auch Leute waren, die haben das erste Mal sowas gemacht oder waren leistungsmäßig jetzt auch nicht in der Lage, ständig irgendwelche Leute zu überholen. So. Also ich würde da vielen gar keinen Vorwurf machen, dass sie in so einer, sagen wir, in so einer Schnur gefahren sind. Aber es gab halt wirklich welche, die haben so überholt. Also die sind, keine Ahnung, 38, 40, 42 gefahren, schön hintereinander. Und du siehst es ja dann auch, wenn es eine lange Gerade ist, dann siehst du ja, dass der Erste nicht vom Zweiten überholt wird, Und der dritte auch nicht den zweiten und den ersten überholt. Also es war nicht so, dass die dem hinterhergefahren sind, weil die schneller waren und den überholen konnten, sondern die sind schön in der Formation geblieben und sind schön so weitergefahren. So. Und da kriegt man halt eine geile Radzeit. Ja, aber es ist halt auch eine scheiß verlogene Radzeit. So, das sind halt nur Lutscher, die nicht die eigene Leistung bringen und sich dann hinterher auch nicht hinstellen müssen und sagen müssen, ah, oh, ich bin aber so ein geiler. Und das sind nämlich auch die, und sorry, da könnt ihr euch auch beschweren, das sind dann die, die machen so ein 70-3, die lutschen schön Windschatten. Und ich komme da auch gleich noch, und ich sag's am besten gleich. Und das sind dann nämlich auch die, ich sag's ganz offen, da steht Mutti mit der Trinkflasche irgendwo zwischen zwei Verpflegungsstationen und gibt hier Sohnemann noch irgendwie was zu trinken, weil er wahrscheinlich nur ein Quetschi verträgt und keine Mortengels, was genau so ein Regelverstoß ist. Und das finde ich einfach lächerlich. Das sind dann die, die stellen sich dann hinten hin und sagen, ja, ich bin jetzt Iron Man. Ja, nein, du bist ein 70-3, du hast noch gar keinen Iron Man gemacht und den Iron Man hast du nur mit der Zeit geschafft, weil du die ganze Zeit Windschatten gefahren bist und dich dann auch noch regelwidrig von Mutti oder von Freundin und versorgen lässt. Dann gibt's hier nochmal ein T-Shirt oder da nochmal Wasser zum Kühlen und hier braucht der Junge noch irgendwie ein bisschen Elektrolyte, die er besser verträgt, weil sonst kriegt er Magenprobleme. Da könnte ich kotzen. Ich kämpfe auch auf dem Rad. Ich denke auch, scheiße, jetzt muss ich wieder einen überholen oder scheiße, da ist wieder einer schneller oder scheiße, das ist zu anstrengend. Und dann denke ich, fuck, jetzt muss ich hier noch bis zur nächsten Verpflegungsstation. Und ach, Überraschung, Überraschung, mein Magen schreit auch nicht Hurra, wenn das nächste Gel reinkommt. Ist ja nicht so, dass ich den ganzen Tag nur Gels fresse und mein Magen sich freut, wenn er noch eins kriegt. Nein, ich habe auch Magenprobleme. Nein, mir tut auch alles weh. Nein, Laufen ist scheiße. Meine 21 Kilometer haben sich eher wie eine Qual angefühlt als wie Wellnessprogramm. Aber so ist es doch. Mach was anderes, wenn du das nicht kannst. Mach was anderes, wenn du Windschatten lutschen musst. Und mach was anderes, wenn hier Mama und Papa dich versorgen müssen, weil du es nicht schaffst, 2 Kilometer zwischen Versorgungsstationen mal ohne Verpflegung auszukommen. So, sorry, das musste ich loswerden, weil das hat mich echt angekotzt. Ich finde das so lächerlich. Dann hat man das geilste Rad und den teuersten Einteiler. Was ich gestern Leute überholt habe mit den teuersten Einteilern am Markt, wo ich denke, der bricht dich jetzt auch nicht voran. Du gehst hier, ich laufe. So.
Ja, ich glaube, da macht natürlich jeder so seine Erfahrung und nur weil man einen billigen Einteiler hat, heißt es nicht, dass man schnell ist und nur weil man einen teuren Einteiler hat, heißt es nicht, dass
Nein, nein, andersrum. Dass man einen billigen Einteiler hat, heißt nicht, dass man langsam ist. Und dass man sich einen schnellen kauft und damit aussieht wie Jan Frodeno, heißt nicht, dass man schneller damit ist.
Ja,
Ich
also
meine nur,
Equipment sagt natürlich.
Ich möchte hier klarstellen, mich stören einfach die Leute, die sich nicht an die Regeln halten. Und ich war bei keinem Rennen, bei dem die Regeln besser kommuniziert wurden, als bei dem Ironman 70.3 in Duisburg. Die Leute kennen die Regeln. Und ich habe dann teilweise auch gesagt, die Leute haben mich überholt und dann habe ich gesagt, hey, wir sind hier nicht beim Radrennen. Interessanterweise, wenn man sie dann mal drauf anspricht, fällt ihnen ein, wie weit der Abstand sein muss. So, die Regeln sind klar. Und es passiert immer mal, dass man nicht die 12 Meter einhält. Und es geht gar nicht darum, dass man irgendwie 100% sauber fahren muss. Aber das sind Leute, die bewusst die Regeln missachten. Und das sind nicht die Leute, die mit dem Billigeinteiler unterwegs sind und die mit dem Stadtfahrrad kommen, sondern das sind die, die das arschgeile Equipment haben und sich hinterher dann in Social Media hinstellen und sagen, ach, was für geile Typen sie sind. Und ich sag's ganz klar, es sind meistens Typen. Mir fällt auf Anhieb keine Frau ein, die das macht. Frauen sind meistens die, die richtig hart kämpfen und hinterher nicht drüber sprechen. So, das sind immer dieselben Typen. Und wenn sich einer dann da hinstellt und man sieht hier, beim Ostseemann gab es die auch, dann war mir zu kalt auf der Laufstrecke und dann musste ich mir bei Papa noch einen Pulli holen. Ja, dann mach einen anderen Sport. Wenn es kalt ist, dann musst du halt die Arschbacken zusammenkneifen und ein bisschen schneller laufen. Ich friere auch im Wasser und muss damit irgendwie klarkommen. So, es gibt Regeln und innerhalb dieser Regeln gilt es, diese Leistung zu absolvieren. Und wenn du das schaffst, dann kannst du mit Stolz sagen, ich habe das gemacht. Und mich ärgert es einfach, wenn Leute sich nicht an die Regeln halten und dann hinterher sagen, wie geil sie doch sind. Weil es stimmt einfach nicht. Wir sind das nicht.
Ja, also ich denke, es ist klar geworden, dass Triathlon ein Individualsport ist. Natürlich leiden wir gemeinsam auf der Laufstrecke, auf der Radstrecke, aber auf der Schwimmstrecke. Aber jeder sollte natürlich sein eigenes Rennen machen, seine eigene Leistung da vollbringen. Und ja, ich persönlich sehe da zum Teil auch ein bisschen eine Verantwortung des Veranstalters, denn je mehr Leute auf der Strecke sind, umso schwieriger ist es manchmal, das Windschattenfahrgebot einzuhalten. Ich persönlich finde das jedenfalls so. dass man manchmal gar nicht so die Gelegenheit hat, weil wenn vor dir so eine Traube fährt, meinetwegen 6 bis 8 Mann, wie willst du die dann als Einzelperson so schnell überholen? Klar, pro Person hast du 25 Sekunden, aber da brauchst du schon ganz schön viel Kraft.
Ja.
Oder du musst dich eben sehr stark zurückfallen lassen. Und ich finde, dass durch die Menge an Athleten, die auf eine Strecke gelassen werden, natürlich auch reguliert werden kann, wie einfach oder schwer es ist, das Windschattenfahrgebot einzuhalten.
Vollkommen richtig.
Zum Beispiel bei eher hügeligeren Strecken empfinde ich es auch nicht so schlimm, wenn man jetzt am Berg irgendwie nebeneinander fährt oder so, da macht ja jeder sein eigenes, da hat man keinen Vorteil dadurch, dass man kurz hinter dem anderen fährt.
Ja.
Aber auf so flachen Strecken müsste das natürlich auch besser reglementiert werden. Also nicht nur gesagt, was die Regeln sind, sondern dann müssten halt vielleicht auch einfach mal, müsste auch mal eine rote Karte gezückt werden.
Ja, also ich muss dazu auch sagen, es ist ja auch so, dass zum Beispiel um Verpflegungsstationen rum und um die Wechselzone rum ist es einfach nochmal was anderes. Es ist regeltechnisch ja auch gemanagt. Wenn halt so viele Leute auf die Strecke kommen, dann braucht es erstmal eine Zeit, um sich zu entzerren. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und bei uns ist es ja auch so, beim normalen Athleten, der macht es ja auch für sich selber so. Und der versucht, ich habe die überwältigende Mehrheit hat versucht, das einzuhalten und hat nicht davon profitiert, dass sie einfach irgendwie Windschatten gefahren sind oder so. Ich meine, es Wenn da jetzt, da waren viele Leute dabei, die waren jetzt, die sind nicht im vorderen Drittel mitgefahren. Und die machen das vielleicht das erste Mal und für die ist es halt jetzt noch nicht so, die sind vielleicht leistungsmäßig auch nicht auf dem Langdistanzniveau unterwegs. Und wenn die halt dann in einer Gruppe, ich sag mal Gruppe, das ist nicht wie beim Radrennen, so kann man sich das nicht vorstellen. Die sind viel mit Abstand gefahren, ganz, ganz viel. Auch hintereinander, auch über lange Strecken. Aber die konnten vielleicht alle nicht unbedingt 12 Meter einhalten. Das ist ja auch immer eine Sache. Manche können 12 Meter besser einschätzen, andere können das einfach nicht so gut. Muss man auch dazu sagen. Und die sind lange so gefahren, aber in einer Geschwindigkeit, wo ich jetzt denke, die haben diese 90 Kilometer auch nicht in 3 Stunden oder besser absolviert. Die haben vielleicht auch 3,5 Stunden gebraucht. Und dann finde ich, denen eine Karte zu geben, macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Mir geht speziell um die, die dann wirklich quasi in Anführungsstrichen vorne mitfahren und das aber ihre Radsplits so gut nur sind, weil sie Windschatten fahren. Auf lange Zeit solche den normalen Age Grouper überholen, einer nach dem anderen mit einem Abstand, der ganz klar keine 12 Meter sind. Und da finde ich, ja, das sind halt Angeber. Das sind halt Leute, die es irgendwie brauchen. Die müssen dann am Ende gut dastehen und dann bricht man halt die Regeln. So. Da kann man jetzt wahrscheinlich lange drüber diskutieren. Für mich war es so, dass ich relativ gut losgefahren bin. Ich muss mich am Anfang auch einsortieren. Ich nutze dann so Momente auch, um mich zu verpflegen. Ich habe dann einfach, okay, wenn vor mir so viele sind, dann mache ich ein bisschen langsam, gucke, dass ich 12 Meter Abstand habe und verpflege mich einfach und dann fange ich an, die zu überholen oder fahre da mit oder wie auch immer. Und es ging super schnell am Anfang. Also ich hatte eine tolle Radzeit. Es hat sich gut angefühlt. Es kamen dann Windböen auf der Brücke über den Rhein. Das war nicht so schön. Und da hatte ich schon Angst, dass das die Radstrecke wirklich kompliziert machen kann, wenn es halt über längere Zeit so bleibt. Aber es war dann danach relativ schnell kein Problem mehr. Es gab schon noch Wind, aber nicht mehr so stark. Die Strecke war schön. Je weiter man rauskam, umso besser war dann tatsächlich auch der Belag. Also umso weniger Schlaglöcher gab es, sagen wir es mal so. Und dann hat es auch echt Spaß gemacht, bis ich gemerkt habe, dass mein Vorderrad sich irgendwie verschoben hat und an der Bremse schleift. So, das war nicht ganz so nett, was ja jetzt auch nicht so gut immer gegen den Bremswiderstand anzutreten. So. Und dann habe ich tatsächlich nach dem Wendepunkt in der ersten Runde einmal angehalten. Da gab es quasi neben der Radstrecke die Spur rechts daneben, war mit so, wie so eine Baustelle quasi abgetrennt. Aber da war keine Baustelle. Also man konnte gut dazwischen den Warnbalken durchfahren und dann konnte ich mich da quasi nebenan stellen und war klar, dass niemand kommt und keiner fährt. Da konnte ich in Ruhe dann mein Vorderrad nochmal justieren. Dann habe ich auch meine Weste ausgezogen, nochmal was getrunken und dann bin ich weitergefahren. Und dann hatte ich auch kein technisches Problem mehr mit meinem wunderbaren, tollen Fahrrad, sondern konnte da richtig das genießen. In der zweiten Runde habe ich dann gemerkt, die Pace kann ich wahrscheinlich nicht halten oder wenn ich sie halten kann, dann kriege ich ein Problem beim Laufen. Also bin ich etwas langsamer gefahren und habe dann ein bisschen kommuniziert, dass ich Lutschen scheiße finde, wenn Lutscher an mir vorbeigefahren sind und habe mich so ein bisschen bei Laune gehalten. Aber alles in allem war der Radpart ziemlich gut. Ich bin gut durchgekommen. Es war aber einfach auch eine gute Strecke, muss man ganz klar sagen. Ist eine schnelle Strecke, da kann man auch richtig gute Zeiten fahren, auch ohne Windschatten. Ja, hat Spaß gemacht, aber wie immer in so einem Triathlon bin ich froh, wenn eine Distanz absolviert ist, wenn eine Disziplin dem Ende zugeht und dann, ja, habe ich mich auch eigentlich auch relativ früh schon drauf eingestellt. Also ich habe dann die letzten 500 Meter kein Tempo mehr gemacht. Ich habe dann ganz entspannt die Schuhe ausgeklickt und bin dann eigentlich auch relativ gut in die Wechselzone gekommen, habe meinen Platz gefunden ja, habe dann mehr oder weniger schnell gewechselt, habe mir ein bisschen Zeit gelassen, war auch gut, weil ich hatte so viel Zeug hinten in meinem Einteiler drin, dass ich dafür, ich habe fast vergessen, das in den Beutel zu packen. Da war gut, dass ich jetzt nicht überhastet durch die Wechselzone bin, weil dann konnte ich den Ballast noch loswerden. Ich hatte noch Gels, die habe ich mir an der Verpflegungsstation geholt. Da habe ich mir übrigens auch, heißt es Persischen oder Precision? Halt
Precision.
Precision Hydration. Ich habe mir halt Elektrolyte geholt, weil ich echt gemerkt habe, dass der Oberschenkel krampft. Schon am Ende der ersten Runde. Ich hätte auch gerne schon in der ersten Runde welches genommen, aber auf dem Rückweg hatten sie in dem Moment an der Verpflegungsstation keine Flaschen davon. Habe dann das auf der zweiten Runde mir genommen und dann ab da habe ich das durchweg genommen bis ins Ziel, um halt Krämpfe zu vermeiden, weil ich halt einfach gemerkt habe, okay, könnte so eine Stolperfalle liegen. Das ging aber auf dem Rad ganz gut und beim Laufen ging es eigentlich auch fast bis zum Ende ging es gut.
Nur noch mal ganz kurz: Dieses Precision Hydration ist, denke ich mal, ein britischer Hersteller. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht kommen die auch aus den USA, ist auch egal auf jeden Fall. Gibt es ja interessanterweise dann quasi zwei Verpflegungspartner bei Ironman-Rennen. Also es gibt sowohl Morton, da kriegt man halt die Gels und Riegel, als auch Precision Hydration. Und die. Normalerweise stellen die auch Gels her, aber die sind halt bekannter für ihre Elektrolytpulver und Brausetabletten, wenn man so will.
Ja,
Genau.
genau. Also die würden sicher auch gerne die Gels und das alles sponsern, aber da hat Ironman wahrscheinlich einen Vertrag mit Morton und da kommt man halt gerade nicht rein.
Aber
So.
lustigerweise haben beide Gels ähnliche Konsistenz. Das ist so ein bisschen wie Gelatine oder wenn man irgendwie so einen Wackelpudding, Götterspeise oder sowas vielleicht im Kopf hat. So ähnlich ist die Konsistenz von diesen Gels und schmeckt jetzt auch eigentlich ja normal, halt wie Zucker in Gelatineform.
Ja, so sieht's aus. Tatsächlich auch Gels, die ich ganz gut vertrage von Morton. Das war der große Vorteil, dass ich eigentlich im Wechselbeutel zum Laufen nur mein Visor drin hatte. Das fand ich auch toll. Ich habe direkt den Challenge-Visor für den Ironman benutzt. Wahrscheinlich werde ich auf Fotos, die Ironman irgendwo postet, nicht zu sehen sein, weil ich halt nicht die Sachen von denen trage. Auf jeden Fall hatte ich halt den Visor drin und Schuhe und das war dann natürlich auch schnell gewechselt. Hab mir dann gleich auch noch ein Gel reingepfiffen bin dann auf die Laufstrecke und war gespannt, wie das da laufen wird mit der Verpflegung, weil ich habe ungefähr 200, 210 Gramm Kohlenhydrate auf dem Rad konsumiert, plus da auch schon ein Mortengel. Also ich war vielleicht bei 230, so
Und in der
irgendwie.
Wechselzone, also vom,
Ja,
nach dem
und dann,
Schwimmen hattest du ja auch schon
ja,
eine, ne?
genau, im Schwimmen hatte ich schon eine und nach dem Radfahren habe ich noch eine. Also ich habe sehr viele Gels genommen gestern. So viele, ich hab noch nie so viel gegessen in einem Wettkampf wie gestern. Und da habe ich dann halt immer so in der Vergangenheit den Punkt gehabt, wie vertrage ich das dann, wie verträgt mein Magen das, wenn ich loslaufe? Und das war so, in der ersten Runde war das so mein Gedanke. Wie klappt das? Ich habe dann tatsächlich bei jeder Verpflegungsstation angehalten. Erst habe ich mich auch viel gekühlt, Wasser über den Kopf und so. Habe da auch schon Elektrolyte dann jedes Mal zu mir genommen, immer einen Becher getrunken. Bei der zweiten Verpflegungsstation, das war quasi am südlichen Ende von der Regattabahn, auch ein Gel wieder. Dann ging es zurück. Ich bin jedes Mal gegangen in der Verpflegungsstation und zwischendrin so schnell gelaufen, wie ich dachte, kann ich über 21 Kilometer schaffen. Nach der ersten Runde war ich dann sicherer, dass ich das auch länger durchhalte, und eigentlich mit jedem Kilometer, den ich da weitergelaufen bin, war das für mich, ja, war ich mir sicher, dass das bis zum Ende reicht. Im Endeffekt bin ich neunmal, achtmal gegangen. Die letzte Verpflegungsstation habe ich dann ausgelassen. Achtmal gegangen, habe drei Gels genommen. Ja, habe es dann, ich glaube, eine 5,29 war es am Ende von der Pace. Und ich habe aber die Splits durchgeguckt. Ich bin den letzten, glaube ich, mit 5,09 gelaufen. Das war dann eine Geschwindigkeit, die mochte meine Muskulatur nicht mehr. Dann bin ich tatsächlich irgendwie die letzten anderthalb Kilometer mit Krämpfen gelaufen. Aber da habe ich letztes Jahr beim Marathon in Ulm die Erfahrung gemacht, man kann schon auch länger mit Krämpfen laufen. Und ich dachte, wenn ich das in Ulm 10 Kilometer gemacht habe, dann kann ich das jetzt hier auch anderthalb. Und dann, ja, habe tatsächlich einen Lauf gehabt, bei dem ich mich sehr stark gefühlt habe. Es war richtig cool. Es war von den Temperaturen an einem Teilstück mir fast schon ein bisschen zu warm, aber sonst eigentlich echt gut. Mit so einem Becher Wasser über den Kopf, so alle 2 Kilometer, war es für mich echt gut machbar. Hat Spaß gemacht. Und ich habe mir das auch mal angeguckt. Also ich werde gleich für nächstes Jahr, oberstes Ziel ist, Radperformance verbessern, weil man kann bei Ironman ja immer sehen, wie viel Plätze man quasi gut gemacht hat oder wie viele Plätze man verloren hat. Oder wie viel da man beim Schwimmen war, wie viel da man beim Laufen war und beim Fahrradfahren. Und eigentlich habe ich fast alles, was ich beim Fahrradfahren verloren habe, beim Laufen wieder aufgeholt. Also ich habe auch beim Laufen echt gut Leute überholt, was einfach auch ein gutes Gefühl ist. Also jeder ist ja auch in seiner Pace. Manche waren auch schon in der zweiten oder in der dritten Runde und ich erst in meiner ersten. Da ist ja ganz klar, die haben ja schon viel mehr gemacht, aber es ist für mich trotzdem ein gutes Gefühl. Wieder jemand überholt, wieder jemand überholt und wieder jemand überholt. Und das war schon sehr angenehm.
Ja,
So.
ich glaube, dass das einfach die Moral ein bisschen hebt, wenn es sowieso schon anstrengend ist, dass man dann merkt, okay, ich komme gut voran und vielleicht an der Stelle auch ein bisschen besser als andere. Aber also letzten Endes beim Laufen kann man das vielleicht viel besser vergleichen als jetzt auf den anderen Disziplinen, auch wenn es natürlich alles hinkt. Also alle Vergleiche, sag ich mal.
Ja,
Letzten Endes
völlig.
musst du ja sowieso dein Tempo machen, musst du gucken, wie du durchhältst und dass du nicht zwischendrin einbrichst. Aus meiner Sicht war es besonders gut an dieser Stelle, dass es wirklich so viel Verpflegungsstationen gab.
Ja.
Denn es ist nicht normal oder nicht Standard, würde ich sagen, dass es drei Verpflegungsstationen pro Runde gibt. Es gab ja drei Runden, sieben Kilometer plus XY paar zerquetschte. Und auf jeder dieser Runden nochmal drei Verpflegungsstationen. Und ich glaube, das war wirklich Luxus. Zusätzlich hattet ihr auch relativ viel Schatten, außer auf dieser einen Geraden, so dass es hoffentlich trotz der heißen Temperaturen immer noch halbwegs erträglich war. Aber ja, Verpflegung spielt einfach ja die größte Rolle dann gegen Ende, weil sich ja dann zeigt, wie viel Energie ist noch im Tank, wie viel kann ich jetzt noch aus mir rausholen. Sowohl muskulär als auch vom Herz-Kreislauf-System muss ja alles zusammenpassen und stimmen, dass man das Ganze eben dann auch gut ins Ziel bringt. Aber Thema Verpflegung,
Ja, ich wollte
da
gerade
hätte
sagen,
ich.
es gab nämlich eine Sache, gab es nicht. Es gab keinen Kaffee an der Verpflegungsstation, keine Espresso-Shots. Es gab Gels mit Koffein, aber leider keine Espresso-Shots. Aber für Kaffee ist ja bei Mission Triathlon die Community verantwortlich.
Ja, genau. Und ich glaube, für Kaffee ist für die nächsten Monate erstmal gesorgt, denn wir haben tatsächlich ein Care-Paket bekommen von der
Ja.
lieben Christine. Die hat uns echt Kaffee abgepackt und noch das ein oder andere Goodie, also ein paar Leckerli und ein paar andere hilfreiche Dinge
Ein
für
paar
den Sport.
Leckerli.
Ja, die Leckerli sind schon alle, ich würde mal sagen. Genau, also es gab leckere Kekse, leckeren Kaffee und wir haben uns natürlich auch mega über den Brief gefreut. Das war richtig, richtig toll, eine super schöne Überraschung. Christine kennen wir tatsächlich schon aus dem Racing-Team, aber sie war trotzdem, ja, hat keine Kosten und Mühen gescheut, uns nochmal eine Kaffeespende so zukommen zu lassen. Wirklich vielen, vielen Dank, liebe
Wo
Christine.
Wobei ich hier ganz kurz sagen möchte, nicht einfach an Adressen, die im Internet für unsere Firma veröffentlicht sind, Päckchen schicken. Also das ging jetzt gut und wir sind super dankbar, aber nicht einfach an irgendwelche Adressen, die auf unserer Webseite stehen, Päckchen schicken, bitte. Auf keinen Fall. Nur
Genau,
so.
sowieso
Nochmal.
verlangen wir von niemandem
Nee,
irgendwelche
da geht's,
Päckchen. Das
das,
war.
ja, so war das auch gar nicht gemeint. Aber
Und
man kann ja auch klassisch Kaffee spenden bei uns über Buy Me a Coffee. Und da gab es tatsächlich auch noch mal eine Kaffeespende, ne?
genau, da möchten wir uns noch bedanken bei der lieben Daphne, mit der haben wir auch gesprochen im Allgäu. Sie hat uns noch ein paar Tipps für die Technik gegeben, tatsächlich für unser Equipment, weil sie auch selbst ein bisschen im Podcast-Game ist. Und das war sehr, sehr hilfreich, liebe Daphne. Vielen Dank. Also einerseits für die Spende und andererseits auch für das Gespräch und die Tipps. Vielleicht hat es ja der ein oder andere tatsächlich auch gemerkt. Wir hoffen es jedenfalls, dass sich die Audioqualität verbessert hat. Wir haben da nämlich tatsächlich noch mal ein bisschen Geld in die Hand genommen, um da ein Upgrade durchzuführen. Also, falls ihr das gehört haben solltet, dann gerne auch Feedback, ob es euch jetzt besser gefällt, ob ihr es auf euren Geräten sozusagen in einer ausgewogeneren Form hören könnt als vorher. Da gab es ja auch immer mal wieder nicht Beschwerden, aber Hinweise, dass es nicht immer so gleichmäßig ist und wir unterschiedlich laut erscheinen. Wir hoffen sehr, dass sich das jetzt behoben hat, das Problem. Auch dank der Bitte nochmal und dem Hinweis von Daphne.
Ja, genau. Wir haben nämlich jetzt ganz viel Kaffeespenden in neues Podcast-Equipment investiert, sind noch nicht 100% zufrieden, aber arbeiten uns da jetzt noch ein bisschen rein und hoffen, dass es dann richtig perfekt wird. Beim Laufen war der Kaffee nicht so ein Thema. Es gab ja auch keinen und ich hätte auch nicht drauf warten wollen, weil ich war dann schon auch froh, dass ich trotz Laufen oder trotz Gehen in der Verpflegungsstation da schnell durch war. War am Ende total überrascht, wie gut das ging. Also ich habe mich echt stark gefühlt beim Laufen. Ich habe zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl gehabt, nicht die Energie zu haben, also dieses die ganze Zeit futtern und mir so viel Carbs reinzuballern, das hat dann am Ende schon geholfen. Also auch die Tage vorher, wo es so ruhig war, waren sehr, sehr hilfreich und wir werden das, glaube ich, auch im Racing-Team dann für die ganzen Mitglieder nochmal aufschlüsseln, wie viel Kohlenhydrate denn gut sind und da muss ich auch nochmal mit meinen Coaches so ein bisschen sprechen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, die Erfahrungen, die ich gestern gesammelt habe, einfach weiterzugeben. Ich habe gestern so oft gedacht, oh, das kann ich auch weitergeben. Oh, das müssen wir dann noch mal thematisieren oder das ist noch mal so eine Sache, weil halt Triathlon oder sagen wir mal so ein Triathlon-Wettkampf viel viel mehr ist als nur Laufen, Schwimmen, Fahrradfahren. Das
Ja,
ist
ganz klar.
Logistik, das ist Mentales, das ist Ernährung, das ist so, so viel. Und wenn man wirklich ein gutes Rennen haben will, dann muss man natürlich vorher gut trainieren, aber dann muss halt auch an dem Rennwochenende alles so ideal wie möglich laufen. So, das ist mir gestern nochmal richtig, richtig klar geworden. Und ich habe auch noch so ein paar Notizen mir gemacht, die ich gerne noch einmal loswerden möchte, nämlich ganz viele Leute von den Kampfrichtern, die teilweise unseren Podcast hören, aber auch davon abgesehen super nett waren und richtig gute Arbeit gemacht haben, über die Volunteers, die teilweise sehr weit anreisen, um bei solchen Events wirklich dann auch zu helfen. Also waren Leute eben aus Hamburg da, die kommen zum Helfen nach Duisburg dann hatten wir auch so ein paar Streckenposten, die uns dann mich dann auch schon kannten. Und wenn man dann angefeuert wird, dass man unseren Podcast furchtbar gerne hört, dann ist das natürlich mega geil. Also es freut einen riesig und macht echt Spaß. Bis hin dann auch zu Leuten, die wir schon kannten und die im Feld waren. Die man auf der Strecke, die ich beim Laufen auch getroffen habe. Und ich hoffe, dass sie alle gut durchgekommen sind. Also ich habe im Tracker dann geguckt. Ich glaube, es haben alle gut überstanden. Ich hoffe, sie sind zufrieden und erholen sich gerade gut. Grüße gehen raus. Grüße gehen natürlich auch raus an alle, mit denen ich gesprochen habe auf der Strecke. Ich nenne jetzt bewusst keine Namen, weil ich garantiert einen Namen vergessen werde und dann denjenigen nicht irgendwie vom Kopf stoßen möchte. War super, dass ich euch alle kennenlernen konnte und getroffen habe. Ich hoffe, man sieht sich nächstes Jahr wieder. Es gibt so ein paar Verabredungen schon für den Ironman in Hamburg. Da wird man wohl die eine oder andere, den einen oder anderen wiedersehen. Und ja, die Volunteers, die ganzen Helfer, die Wettkampfrichter, alles top. Ich fand, wer uns schon länger folgt, der kennt meine Erfahrungen vom Ironman in Maastricht. Das gestern war um Längen besser. Und das ist mir auch wichtig zu sagen. Es war eine tolle Strecke. Es gab für mich keine, Nen es gab eine Sache, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber abgesehen davon, keine nennenswerten Sachen, wo ich dachte, boah, das darf so aber nicht laufen. So, also so eine Veranstaltung kann immer irgendwo noch besser werden und ich warte auch schon auf den Fragebogen, der einem dazu geschickt wird, weil ich gerne Feedback gebe. Aber der Ironman in Duisburg ist toll, gut zugegeben. Wir haben noch, glaube ich, noch mal tolles Wetter erlebt, erwischt. Aber Schwimmstrecke ist super schön. Radstrecke ist, möchte ich auch ganz klar sagen, was die Stadt Duisburg da möglich macht für so einen Ironman, solche Straßen fahren zu dürfen, das ist einfach eine richtig tolle Sache. Es wäre natürlich mega geil, wenn ihr auch noch einmal alles frisch teert für uns für nächstes Jahr. Das wäre ein Traum.
Aber
Ich,
dann müsste man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Startgeld zahlen.
ja, wahrscheinlich. Aber das ist also das ist auch toll. Und die Laufstrecke mit den drei Runden und gerade mit den drei Verpflegungsstationen. Und mir ist da noch, ist da noch im Gedächtnis geblieben. Ich war bei einer Station, es war ein Mädel, die war, keine Ahnung, 15, 16, 17, die war schon total heiser und ich stand so circa 20 Zentimeter vor ihr und sie hat trotzdem noch irgendwie, ich weiß nicht, was sie verteilt, ich glaube Wasser.
Wasser.
Sie hat mich so angeschrien. Sie hat mich so angeschrien, weil sie halt alle, sie hat halt so laut quasi geschrien, damit es alle auch hören. Und sie hat mich so angeschrien, dass es so surreal war. Ich habe dann grinsend noch Dankeschön zurückgeschrien, auch eigentlich viel zu laut. Das war so lustig, aber die war total drin, die hatte total Bock, die hat da so richtig mitgemacht. Und das macht einfach Bock. Also das ist echt eine tolle Veranstaltung, nicht perfekt, aber eine tolle Veranstaltung, die man auf jeden Fall machen kann. Eine Sache, und das fand ich überhaupt nicht gut und überhaupt nicht witzig, und das werde ich auch in den Fragebogen schreiben, der noch kommt. Gerade bei einer Ironman-Veranstaltung sollte ein Motorrad mit Wettkampfrichtern oder mit wem auch immer drauf nie auf der Gegenspur fahren. Und ich wollte einmal überholen. Und dann, es war eine Riesentraube auf der Gegenspur und dann kam das Motorrad auf unserer Seite der Linie mir entgegen. Und bei der Geschichte, die Iron Man da schon hinter sich hat, Leute, das geht nicht. Leute, da müsst ihr euren Fahrern sagen, dann müssen die warten hinter so einer Gruppe. Wenn ich rausgefahren wäre, ohne zu gucken, ich wäre voll reingefahren. So. Und das kann nicht sein. Also es war jetzt nicht super brenzlig, aber ich wollte halt überholen und sehe, okay, da kommt das Motorrad auf unserer Spur entgegen. Dann habe ich das halt gelassen zu überholen. Aber es ist nur einmal passiert, aber das sollte eigentlich gar nicht passieren. So. Und das war so das Einzige, wo ich an dem Tag dachte, boah, hallo. Aber sonst, auch die Verpflegung hinterher war richtig gut. Also es geht immer besser und es toppt nichts den Challenge, wo einem das Wunschbrötchen geschmiert wird. Aber also da kann man nichts sagen. Es gab viel Auswahl, es gab Kuchen, es gab salzige Sachen, es gab Sandwiches. Also es war echt super.
Wenn es um After-Race-Verpflegung geht, dann empfehle ich tatsächlich entweder Zell am See oder Almere, weil da waren meines Erachtens die besten Pasta-Partys. Nee, Pasta-Party gab es in Zell am See nicht, aber die beste Verpflegung hinterher. Das
Ja, die
war,
hatten
die haben
hinterher
sich nicht
ja,
lumpen lassen.
nee, Zell am See war, die hatten richtig viel Auswahl auch, ne?
Ja, und auch warmes Essen, warme Nudeln und
Ja.
auch verschiedene Sachen zur Auswahl. Genau, jetzt
Ja.
wiederhole ich mich, aber
Ja.
genau. Ist natürlich nicht jeder Ort gleich aufgestellt, auch wenn das Rennen Ironman oder Challenge oder wie auch immer heißt, sind die Veranstaltungen durchaus unterschiedlich. Und wie wir gemerkt haben, kann auch eine Veranstaltung von Jahr zu Jahr immer mal wieder variieren, was die Strecken angeht.
Ja.
Natürlich, was die Leute angeht, sowieso. Eins ist mit dem anderen nicht wirklich vergleichbar, aber ich finde jede Erfahrung immer wieder wertvoll und es ist schön, so viele verschiedene Rennen auch mal kennenzulernen und von innen zu sehen. Und ich glaube, somit war das doch ein erfolgreiches Wochenende.
Ja, würde ich auch sagen. Also ich bin super zufrieden mit meiner Zeit. Ich habe es gerade vorhin nochmal nachgeguckt. Wir sind ja jetzt nicht so die Zeitfetischisten. 5:39 irgendwas. Damit bin ich super zufrieden. Ich habe einmal anhalten müssen wegen meinem Vorderrad. Und ja, in die Wechselzone war es auch sehr weit. Wenn beides nicht gewesen wäre, dann wäre die 5:30 irgendwie greifbar gewesen. Hätte, Fahrradkette. Ich bin zufrieden damit. Das ist eine Bestzeit über die Mitteldistanz. Ich habe auch festgestellt, dass ich noch gar nicht so viele gemacht habe. Da kann also noch einiges gehen. War super schön, hat super viel Spaß gemacht. Wir haben super viele nette Menschen kennengelernt, auch nach dem Rennen noch in der Wechselzone und so. Ich habe mit vielen gequatscht. Das war echt toll. Immer wieder eine Freude. Ich hoffe, nächstes Jahr sind keine Lutscher da und keine Angeber. Von denen habe ich so langsam die Schnauze voll. Aber ich bin zufrieden. War eine tolle Sache. Ich werde das noch ein bisschen Revue passieren lassen für mich. Aber ich würde sagen, den 73 in Duisburg, den kann man auf jeden Fall mal machen. Der macht Spaß. Der war für mich gestern, würde ich mal sagen, eine der rundesten Rennen für mich, weil einfach vieles gepasst hat. Gut, Wetter kauft Ironman auch nicht, aber Wetter war perfekt. Und Strecke ist super, Leute sind nett. Top. Wunderbar. Was ein bisschen doof war, war, dass das vielleicht auch mangels unserer Erfahrung war. Die anderen, die schon mal in Duisburg oder so gestartet waren, die wussten das alle. Wir sind natürlich nicht so früh auf den Heimweg gekommen. Wir sind irgendwann, glaube ich, um kurz vor 5 losgefahren. Da wollten wir schon 2 Stunden unterwegs sein. Im Idealfall war dann gestern Abend doch schon ziemlich spät.
Aber so hatten wir die Gelegenheit, noch die Mondfinsternis auf der A3 zu beobachten, weil da nämlich gerade sowieso Stau war und das
Nee,
war
nein.
eigentlich ganz nice.
Wir waren nicht mehr auf der A3, weil wir waren schon eher in Richtung Baden-Württemberg. Wir waren schon
Ah,
in
okay,
Baden-Württemberg,
dann war das
irgendwo um
schon
Mannheim
die
rum. Nach Mannheim war noch
81,
mal
keine
richtig
Ahnung.
Stau. Aber irgendwann haben wir den Mond gesehen und meinte Lotta, was ist denn da los? Sind da Wolken davor? Der sieht so rot aus. Und dann ist uns klar geworden, die hier schon seit einer Woche diskutierte Mondfinsternis war gestern Abend. Und dadurch, dass der Ironman so eine Zeitverzögerung hatte mit späterer Schwimmstart für mich, also es ging ja um kurz nach 8 los, aber halt nicht für mich. Und dem allem drum und dran war es dann uns möglich, im Stau die Zeit auch noch zu nutzen, haben uns den Sonnenfin den, den die Mondfinsternis angeschaut und ja, waren dann aber doch froh, als wir um 10:30 zu Hause waren. Vorteil ist, wir konnten jetzt entspannt den Podcast machen. Nachteil ist, man konnte halt gestern nach dem Rennen nicht entspannt ins Hotel und die Füße hochlegen.
Ja, irgendwie ist man immer so ein bisschen in diesem Jet-Set-Highlight live, wenn man viele Wettkämpfe macht. Aber das ist ja jetzt für diese Saison quasi schon fast gegessen. Also jedenfalls du, Schorsch, machst jetzt auf jeden Fall Off-Season. Ich bin noch am Überlegen, wann ich damit anfange.
Ja.
aber früher oder später, diese Saison machen wir nicht mehr so lange. Wir haben in den letzten 2 Jahren relativ lange durchgepowert und das macht sich dann auf die Dauer doch bemerkbar.
Da können wir aber einmal über in einem Saisonabschluss sprechen. Was lief gut, was lief schlecht, wie bewertet man so eine Saison am besten? Das könnte eine der nächsten Folgen werden, weil wir sind ja wieder zurück. Das heißt, ihr könnt uns jetzt wieder regelmäßig hören, mit immer besserer Qualität.
Hopefully, genau.
Alles klar, dann
Jetzt
sind
haben
wir,
wir
glaube ich,
wirklich,
jetzt.
genau, eine Folge mit extremer Überlänge. Das war jetzt quasi die Entschuldigung dafür, dass wir euch so lange im Stich gelassen haben.
Ja, aber so ein Rennbericht ist halt lang und es gab viel zu erzählen. Ja, ich genieße jetzt mal noch den Erfolg von gestern und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
So ist es.
Alles klar, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao, ciao.
Thank you.